Also heute wird gefährlich.
Frohe Weihnachten. Sagt man ja, kann man ja Wochen und Monate lang noch sagen, hätten dir ganz viele Leute geschrieben, was ich denn da erzählt hätte. Das ist der größte Scheißdreck, den es gibt. Das steht überall im Netz, was frohe Weihnachten, zumindest in unserer Kultur, bei unserem Glauben vor allem. Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag, Feierabend.
Ja, ich wollte eben
kann
auch...
Kann man denn dann Neujahr auch nur am 1. Januar wünschen? Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich will... Ich will, dass du das jetzt einfach mal einsiehst. Das macht mich verrückt.
Ich wollte unsere orthodoxen Hörer
ja,
auch.
Genau, am 6. Januar, genau. Das ist so, dass du nicht einmal sagen kannst, Mensch, Buschi, ich war natürlich vollkommen zurecht. Nein, das gibt's nicht bei dir. Kommt da hier, die Akkus sind leider nicht geladen. Hoffentlich sind die Ersatzakkus
ja,
geladen.
Ja, Moment, warum ist es denn 15.20 Uhr, bis wir den Podcast starten?
Also pass auf, auch da
wer
schon
ist denn
wieder
daran schuld?
Ne, nicht schuld.
Doch.
Seit langem habe ich
schuld
darum gebeten, dass wir heute später aufzeichnen.
Seit
weil
langem,
ich,
das war letzten
weil
Montag.
Weil ich wichtige Jobs habe, einmal für ein Computerspiel ja und einmal für eine große TV-Produktion. Das ist etwas, das kennst du nicht. So, jetzt pass auf. Und das hätte dir übrigens Murmelmania. So, das hätte dir übrigens noch mehr Zeit gegeben, noch mehr Zeit, deine blöden Akkus aufzuladen. Oh Gott, also Moment, es geht noch weiter. Ja, ja. Dann sage ich, so, können wir den machen? Ja, ich bräuchte noch ein Handyladegerät. Pass auf, du hast nichts zu tun, nichts. Dann kannst du doch hier ankommen, wenn du sogar noch mehr Zeit hast als sonst. Da kannst du doch mit einem geladenen Handy und vollen
Leute,
Akkus um die Ecke kommen.
Also ich weiß nicht, ob ich die Ausgabe heute überlebe. Was ist denn mit
dir? Aber kannst du
das
denn jetzt mal zugeben, dass das planungstechnisch bei dir eine Katastrophe ist? Wie also soll das denn in Polen werden?
Ja, da kümmert sich ja der Franz um alles, dachte ich. Naja, also das war planungstechnisch eine Katastrophe von mir. Und da mit dem Weihnachten, da hatte ich auch absolut Unrecht. Das tut mir leid.
So. Dann, der ist ja jetzt im, der ist schon im Dschungel übrigens, ne?
Ach so, ja,
warte
der
mal,
wird
stopp
schon da sein. Es geht ja am...
Ach so, das bist du. Oh Gott, ist ja K2. Ich dachte, das wäre Pebbles. Ihr seht euch aber ähnlich. Viel Spaß.
Du siehst aus wie eine Nacktschnecke, war die Antwort. Und nicht Unrecht hat sie.
Also, der Kollege, der im Dschungel unterwegs ist und einer der größten Künstler unserer Zeit... Was habe ich alles über den gelesen in den letzten Tagen zu seinem Einzug in den Dschungel?
Ah, wirklich? Gibt's da? Ich habe noch gar nichts gelesen.
Ja, wurde ja, er ja, positiv, das ist oder der nicht? Neue, so tickt Köppen wirklich und wie er wirklich tickt und was es an schwarzen Seiten bei ihm gibt, das alles gleich hier im Lauschangriff. Lauschangriff, Lauschangriff. Lauschangriff.
Das würde Busch jetzt wieder gefallen. Schade, dass der gerade so viel beschäftigt ist. Es gibt wieder was von unseren besten Freunden von Manscaped. Also ich weiß nicht, wie nennt ihr die Dinger da unten? Die Vorschläge hier sind Juwelen, Goldbälle oder Schenkelklopfer. Alter, Schenkelklopfer ist echt hart. Also bei Manscaped, bei unseren Freunden von Manscaped, heißen sie auf jeden Fall The Boys. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. The Boys, das werde ich, glaube ich, ab jetzt für mich übernehmen. Und ihr wisst, jeder Mann ist für seine Boys, seine beiden Jungs da unten selber verantwortlich. Und ihr wollt ja wahrscheinlich nicht, dass sie irgendwie strubbelig oder wie auch immer aussehen. Also ich will das zumindest nicht. 10 Millionen Männer sind es inzwischen, mein Gott, auf der ganzen Welt, die sagen, Manscaped ist das Richtige dafür. Ich kann euch sagen, bei mir ist das genauso. Ich könnte ohne den Lawnmower gar nicht mehr leben, glaube ich. Und ich benutze den gefühlt auch für alles. Auch für den Bauch und unter den Armen und keine Ahnung. Das Ding ist einfach mega. Es ist wasserfest, es ist super leicht zu bedienen. Es ist safe, dass man sich nicht schneidet. Also ich finde das ultra, ultra gut. Und es gibt ja inzwischen eine ganze Lawnmower-Familie. Es gibt den Dreikugeltrimmer, das ist der 3.0 Plus. Es gibt den 4.0 Pro. Und den 5.0 Ultra. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe den 4.0 Pro. Jeder hat natürlich diese Skin-Safe-Technology, dass ihr euch möglichst nie schneidet, wenn es irgendwie geht. Oder dass es zumindest, wenn es doch mal passiert, nicht so wild ist. Den LED-Scheinwerfer, damit ihr da unten auch alles seht. Wasserdicht natürlich, könnt ihr immer unter der Dusche benutzen. Also ich sag's euch, die Dinger sind einfach mega. Wie lange haben wir die jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wir sind beide riesen Manscaped-Fans. Für euch übrigens extra 20% Rabatt und kostenlosen Versand auf manscaped.com, wenn ihr den Code Lauschangriff20 benutzt. Also Lauschangriff20, der Code auf manscaped.com, ist natürlich auch in den Shownotes. Tut was für euch und tut euren Boys, euren Jungs, The Boys, einen Gefallen. Jetzt bin ich interessiert. Lass mal hören. Was gibt es an dunklen Seiten bei Jan Köck? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein, ist tatsächlich einer der liebsten und nettesten Menschen, die ich kenne.
So habe ich ihn auch kennengelernt.
Auch ein guter Kollege, manchmal anstrengend, aber da ich seit geraumer Zeit sehr ausgeglichen bin und bei mir der Blutdruck nicht mehr so schnell hochgeht, kann ich da gut mit umgehen.
Strafe dich selbst und hör dir nochmal die ersten 2 Minuten dieser Folge an. Leider, ich hätte schon vorher auf Aufnahme, was der mich hier angeschrien hat, weil ich ein Ladekabel, ihr könnt es euch nicht vorstellen, Leute, wirklich, da haben sich Szenen abgespielt.
Ja, zu Recht.
Nein.
Weil es sich Woche für Woche wiederholt, dieses Desaster.
Ja, aber willst
du wieder ein Buch haben, dass es. Wieso brauchst du das eigentlich immer? Weil du so.
Ja, weil das ein niedrigeres Stativ ist als deins. Ach du so. Kannst ja auch gerne hier das Reisestativ haben. Oh,
muss ich das mitnehmen?
Ja, das musst du unbedingt nach Polen mitnehmen.
Okay.
Auf jeden Fall.
Okay. Was wollte ich sagen? Ja, was euch unterscheidet, ihr seid ja die, mit denen ich beruflich am meisten zu tun habe. Also Jan Köppen und du.
Ich verstehe eine Menge von Sport.
Und Wolf Fuß noch. Der Wolf ist ein Wortakrobat, das fehlt dir. Und der Jan Köppen ist ein Schöngeist. Das fehlt dir auch.
Ich bin ein Schönling.
Also pass auf. Pass auf.
Ja, also, massig Frauen würden das bestätigen, die, also, denke ich.
Können wir ja.
Was ist denn
mit dir los?
Ah, da sage ich jetzt nichts mehr dazu.
Das geht in eine komplett falsche Richtung
ja,
hier.
Ich weiß nicht. Also, ich bin kein Wortakrobat und ich bin kein Schöngeist.
Ja.
Okay.
Aber dafür ein Schönling.
Kann ich mitnehmen.
Aber wenn du ein Schönling bist, dann bin ich, weiß ich nicht, Mr. Universe.
Eine Nacktschnecke.
Das haben wir doch eben gehört, du bist eine Nacktschnecke. So, womit fangen wir an?
Ja, das darfst du entscheiden.
Nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht, weil dann heißt es wieder, ich würde dich so unterbuttern.
Ja gut, dann fangen wir mit dem an, was für mich am kürzesten zu Ende liegt, herliegt. Ach, du weißt, was ich meine. Die NFL Regular Season ist vorbei.
Ja.
Gestern Nacht geendet mit dem Spiel Detroit Lions gegen Green Bay Packers. Das war sehr speziell, denn die Ausgangslage war so, dass Detroit darauf hoffen musste, dass Seattle nicht gegen die LA Rams gewinnt. Das Spiel habe ich mir bei Pro7 angeguckt, das war das späte Spiel dort. Dann hätten die Detroit Lions noch eine Chance gehabt, mit dem Sieg in die Playoffs zu kommen. So waren sie schon ausgeschieden und das finde ich das Geile am Sport. Was hatten die also noch zu gewinnen und zu verlieren? Gar nichts, außer ein bisschen die Ehre halt, um die es immer geht und vielleicht persönliche Statistiken und damit irgendwelche Vertragsboni. Aber sie spielen im Lambeau Field gegen die Green Bay Packers, gegen den großen Divisionsrivalen. Und die hatten mit einem Sieg es in der eigenen Hand, die Seahawks noch rauszukegeln und selber in die Playoffs zu gehen. Und am Ende gewinnen die Lions wirklich dieses Spiel, die sowieso krass aus der Saison rausgegangen sind. Ich glaube, was habe ich jetzt gelesen? Nach einem, ich glaube, 1-6 Start, Katastrophenstart, sind die noch bei 9-8 gelandet. Das heißt, die haben 8 der letzten 10 gewonnen. Respekt. Und
mit Amon-Ra St. Brown als herausragenden Receiver.
Genau, ihr wichtigster Playmaker eigentlich. Beste Anspielstation von Jared Goff, dem Quarterback. Ja, also die Packers sind raus. Das erste Mal seit einiger Zeit. Ich glaube, die sind unter einem neuen Coach. Früher, oh Gott, wie ist er früher? McCarthy, ne? Mhm. Unter dem neuen Coach das erste Mal nicht in den Playoffs, wenn ich mich nicht irre, was jetzt in 4 Jahren das erste Mal sein müsste. Also eigentlich ehrlich gesagt in der Aaron Rodgers-Ära, die ist 2008 losgegangen, da hat er Brett Favre beerbt, war das sowieso die absolute Ausnahme, dass sie nicht in den Playoffs standen. Und jetzt ist es mal wieder
soweit.
Aber
eine logische Konsequenz einer beschissenen Saison, das war eh so, dass sie dass eigentlich fast ein Wunder war, dass sie überhaupt noch mal es in der eigenen Hand hatten. Für Green Bay wäre auch war vollkommen egal, ob Seattle gewinnt oder verliert. Die hatten es tatsächlich in der eigenen Hand. Und dann 16-20 zu Hause gegen die Lions zu verlieren, mit den Voraussetzungen, die du geschildert hast, ist eine logische Fortsetzung einer vermaledeiten Saison. Und ich glaube, das war es auch für Aaron Rodgers, zumindest in Green Bay, vielleicht sogar insgesamt. Das wird ja spekuliert im Moment.
Hat noch Vertrag fürs nächste Jahr, aber ja. Du weißt, wie das ist. Ja. Das heißt in Amerika nicht immer, dass man auch zurückkommt.
Ja. Und irgendwie, finde ich das auch. Ich war immer so ein Rodgers-Fan, wenn er denn geil aufgespielt hat, weil dann war er wirklich so mit das Bewundernswerteste zu bestaunen an Quarterback in der NFL. Aber in den letzten 2 Jahren irgendwie so immer wieder mal aufgefallen durch eigenartiges Verhalten. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie, ob er sich hat impfen lassen wollen oder nicht, ob er gelogen hat oder nicht, sondern auch Umgang. Und darüber reden wir hier, ist ja ein Sport-Podcast. Umgang mit Trainerstab, Umgang mit Mitspielern. Total. Das hat für mich nicht gepasst.
Er ist 39, er ist viermaliger MVP. Ich habe jetzt die ganz frühen nicht
einmal
im Kopf,
den Super Bowl gewonnen.
Genau, das war die 2010er Saison, damals gegen die Steelers im Super Bowl. Das war der Hammer. Hätte man, glaube ich, auch damals niemals gedacht, dass der Typ damals ja auch noch nicht mal 30, also Ende 20 war er damals, dass der es nie wieder in den Super Bowl schafft. Hätte man damals, ich erinnere mich noch an das Spiel ziemlich gut, hätte man nicht für möglich gehalten, dass das der letzte Super Bowl in der Ära und danach sieht es aus, du hast schon gesagt, also 39 ist er, könnte noch weitermachen, aber da ist viel im Argen. Er ist gestern mit einem sehr wehmütigen Blick Richtung Lambeau Field Stands, also da die Zuschauer rein aus dem Stadion geschritten, das hatte schon was von Abschied. Aber weiß man immer nicht, könnte auch nur die Enttäuschung sein, es nicht in die Playoffs geschafft zu haben, weil ich glaube, er war da sehr selbstbewusst und sicher, dass sie das noch machen. Ja, Peyton Manning gibt es mit 5 MVP-Titeln und 2 Ringen, sonst gibt es nur Tom Brady, der so in der Zeit, seit ich Football gucke, noch 4 MVPs eingesammelt hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwen aus den 60ern, 70ern und ich weiß nicht, wie viele Joe Montana hatte, der könnte auch in einer ähnlichen Ära sein, aber man merkt schon daran, individuell könnte es das gewesen sein, zumindest in Green Bay, wie du gesagt hast, für einen der größten Quarterbacks überhaupt?
Mach mal kurz weiter, ich muss noch mal an die Kladde.
Was ist denn Kladde? Ach so, unsere Predictions hier, oder was? Dann davor, das war hochdramatisch, die Seattle Seahawks gewinnen in Overtime. Nachdem sie das Field Goal zum Sieg in der regulären Spielzeit verschossen hatten, in Regulation, sagen die Amis. Stand 16-16, die haben die Chance mit einem über 50-Yarder auf den Sieg, die Seattle Seahawks. Das Ding geht rechts an die Stange, also mal wieder so ein richtig schönes Klonk, so ein Moment. Kriegen dann zuerst den Ball, gehen aber vom Feld, dann war ich mir eigentlich sicher, okay, jetzt machen das die Rams noch und verhauen den Seahawks die Playoffs, die wären mit einer Niederlage da auch raus gewesen. Und dann dann wären jetzt übrigens die Lions drin, wenn die Seahawks verloren hätten mit dem Sieg, weil klar war, entweder Green Bay oder die Lions schaffen 9 Siege und Seattle hätte dann nur 8 gehabt. Dann schmeißt, hilf mir, wie heißt er? Matthew Stafford ist ja verletzt bei den Rams. Es ist jetzt, sag mal, bin ich jetzt doof?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Wer ist der zweite Quarterback bei den Rams?
Ja, der den sie jetzt geholt, sag mal, jetzt habe ich wieder so einen kompletten Brainfart.
Das gibt's doch gar nicht. Wie willst du denn jemals wieder eine Rolle in der NFL spielen? Das gibt's ja gar nicht.
Das kriege ich schon hin. Aber
das kann man ja lesen, da kann man sich ja vorbereiten. Machst du denn neuerdings auch Vorbereitungen auf Dinge?
Ja, da bin ich doch der König. Ich muss mir ja von dir ständig anhören, dass ich sogar da zu viel mache, ehrlich gesagt. Baker Mayfield heißt er natürlich, meine Güte. Ehemaliger Top-Pick der Browns. Karriere niemals so ganz erfüllt. Und jetzt mal kurz nochmal aufgeblitzt bei den Rams. Für die geht eine Saison zu Ende.
Das sind die 5-12 haben die, glaube ich, gefunden.
Richtig. Ne? Und das ist der schlechteste Rekord, den jemals ein Super Bowl-Champion hatte. Liegt daran, dass die haben ganz schön aufs letzte Jahr eingezahlt. Ihr wisst es vielleicht noch, es hat sich dann, wobei ich gar nicht weiß, wie das Vertragskonstrukt war, OBJ hat sich ja im Super Bowl das Kreuzband gerissen. Dieses Jahr ist Aaron Donald, der mutmaßlich beste Verteidiger der Liga, ausgefallen. Es ist Cooper Kupp, ihr bester Receiver, ausgefallen. Es ist Matthew Stafford, ihr Quarterback, ausgefallen. Also all das, was personell letztes Jahr diesen Super Bowl möglich gemacht hat, ehrlich gesagt, war kaputt bei den Rams. Und es ist auch die erste fette Delle für Sean McVay, den Head Coach. Gibt es auch Gerüchte, ob der Schluss macht, obwohl der ja noch so jung ist. Der ist, was ist der jetzt, 39 oder 40 oder so? Also der könnte noch 30 Jahre coachen, wenn er will. Bill Belichick ist über 70. Der stand gestern auch noch an der Seitenlinie. Bin ich echt gespannt, aber die müssen jetzt wahrscheinlich in einen ganz neuen Prozess gehen.
Aber lass uns das jetzt bitte nicht zu sehr.
Richtig. Ihr merkt schon, es war aufregend. Es war so viel los. Was war denn sonst
noch
los?
Naja, du hast gerade schon die Patriots angesprochen. Die haben sich schon mal selbst versaut durch die Niederlage bei den Buffalo Bills. Das war natürlich extrem emotional. Zwei Kickoff-Returns zum Touchdown für die Bills.
Oh.
Hast du es nicht gesehen?
Doch, das erste habe ich auch gesehen, klar. Ging ja direkt damit los, so, 15 genau. Sekunden nach Start.
96 Yard, Return Touchdown.
Geiles Ding, ja.
Wie ist der Naheem Hines oder wie heißt
der? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Gestern sind so viele Namen, da war ja dann auch Konferenz im frühen Slot. Ja,
das habe ich mir angeschaut. Also die Ausgangssituation ist immer so blöd, ne? Wir sind ja jetzt danach und jeder, der sich für die NFL interessiert, weiß, die Patriots mussten gewinnen, dann hätten sie es gepackt. Gewinnen sie nicht und die Miami Dolphins gewinnen, sind die Dolphins durch. Und dann war als drittes, waren noch die Pittsburgh Steelers im Geschäft. Bei Nicht-Sieg Patriots und Dolphins und eigenem Erfolg wären die Steelers, die übrigens unter Tomlin, der ist immer noch in jeder seiner Saisons, hat einen Winning-Record. Er hat es wieder geschafft mit den Steelers.
Haben 9 wir und mal 8. drüber geredet. Krass, ja, ne? Und ja. Weißt du, wer es jetzt seit gestern nicht mehr hat, zum ersten Mal in seiner Karriere, weil die nämlich verloren haben, obwohl er gespielt hat? Tom Brady.
Die Buccaneers, das ist ja...
Aber Buschi, stell dir das mal vor. Jetzt denken wir noch mal kurz drüber nach, wie lange Tom Brady schon in der NFL spielt. Das ist mit 8-9 und sie sind trotzdem in den Playoffs, weil in einer schwachen Division. Das ist der erste Losing Record seiner Karriere. Es ist Wahnsinn. Und Tomlin ist jetzt auch schon, wie lang, 15 Jahre Coach oder so. Wahnsinn.
Ja, und die standen ja zwischendurch total bescheiden da. Ja, das musst du ja einfach mal überlegen. So, wie heißt denn der...
Also genau, im Endeffekt, die Steelers haben gewonnen gegen die Browns, die hätten also ihre Hausaufgaben gemacht, aber du hast schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, ein absolutes Graupenspiel und damit können wir dann, glaube ich, auch so langsam nach vorne gucken, wie wir die Playoffs dann so sehen, würde ich sagen. Die Dolphins schlagen die Jets mit 11-6, es waren 3 Field Goals und am Ende mit abgelaufener Uhr noch ein Safety, deswegen die 11 Punkte, ist ja eine komische Zahl, 11 gibt es eigentlich fast nie den Score, weil halt Safety 2 Punkte so selten vorkommt. Das war, ja ehrlich gesagt, wobei es gibt ja auch noch Touchdown, Two-Point-Conversion und Field Goal.
So ja, aber jetzt geht doch nicht, du
ist auch
jetzt Regelerklärung hier.
Ist ja auch egal, auf jeden 11, Fall.
11-6 gewonnen.
Die Dolphins, auch wenn Tua Tagovailoa zurückkommt, mutmaßlich fürs erste Playoffspiel, dann da habe ich gestern gar nichts gesehen, was mich
an mein Playoff-Team... Naheem Hines heißt übrigens der Returner und der hat zwei Dinger hat er direkt zurückgetragen und direkt mit der ersten Aktion des Spiels und das fand ich halt sogar, weil die Geschichte mit Damar Hamlin, der letzte Woche so schwer verletzt, lebensbedrohlich verletzt in die Klinik gekommen ist.
Der spielt für die Buffalo Bills.
Genau. Und dem geht's ja Gott sei Dank mittlerweile besser. Und wenn du emotional mitgenommen werden willst, dann mach das die ganze Geschichte, bitte nicht falsch verstehen jetzt, am Ende rund. Ne? Die waren total durcheinander. Da war die große Frage, wie gehen die Bills in diesem Spiel damit um?
Also das war Montagnacht ist das passiert, nach unserem letzten Podcast. Bills gegen Cincinnati Bengals. Also eigentlich das Duell um den Nummer 1.
Ja, aber jetzt nicht wieder zu weit ausholen.
Ich sag nur, ein Riesenspiel und dann wird nur das erste Quarter gespielt, völlig zu Recht, oder nicht mal das ganze erste Quarter, weil...
Dann verletzt sich Damar Hamlin schwer. Safety Buffalo Bills wird zweimal reanimiert, einmal auf dem Spielfeld, einmal im Rettungswagen auf dem Weg in die Klinik. Logischerweise Spiel abgebrochen, Gott sei Dank. Was heißt logischerweise? Das hat man in anderen Sportarten auch schon anders erlebt.
Ja.
Da gab es dann übrigens auch wieder viele Gerüchte. Die NFL hätte eigentlich weiterspielen wollen, sei dann von den Mannschaften gedrängt worden, das nicht zu machen. Ganz ehrlich, unterm Strich ist mir scheißegal, wer jetzt da letztendlich die Entscheidung getroffen hat. Zur NFL als Gesamtbegriff gehören übrigens alle Spieler, Trainer, Besitzer, die Liga an sich, der Commissioner. Es wurde beschlossen, das Spiel nicht weiterzuspielen. Das war die einzig richtige Entscheidung. Und die beste Nachricht an dieser Stelle mittlerweile, er war auch intubiert worden, DeMar Hamlin.
Also ganz krass.
Er ist, neurologische Funktionen sind da, er kann schon wieder sprechen, er hat schon zum Team gesprochen, es geht ihm wieder gut. Und unter all diesen Umständen dann das Spiel für die Bills, in dem es um was geht, vor allem auch für den Gegner, für die Patriots. Und dann ist die erste Aktion dieser Kickoff-Return übers gesamte Spielfeld in die Endzone von Hines. Das war wirklich, da habe ich mit einer schweren Gänsehautinfektion hier gestern auf der Couch gelegen und habe das.
Gänsehautinfektion, gibt es das für mich?
Nee, natürlich nicht. Das ist wieder eine meiner beschissenen Wortkreationen.
Du bist eben kein Wortakrobat.
Absolut nicht. Das aber dafür bin ich auch kein Schönling. Sondern eine Nacktschnecke.
Ey, hat sie dich wieder, die ist ja, geil, die hat wirklich humoristisches Talent. Eigentlich müsstest du die mal, die ist so schlagfertig. Ja.
Also wie gesagt, die Patriots verlieren das Ding, die Steelers machen ihren Job auch, gewinnen, aber, du hast es angesprochen, die Dolphins in einem, wenn ich das so sagen darf, Grottoiden-Footballspiel schaffen es dann am Ende. Ich sehe sie nicht besonders weit kommen in den Playoffs.
Wir können es einmal kurz durchgehen. Es gibt dann noch die Konstellation, dadurch, dass das Spiel nicht fertig gespielt wurde, Bills gegen Bengals.
Auch nicht nachgeholt wird.
Genau, gibt ja keinen Zeitpunkt mehr. Gibt so ein paar Konstellationen, die schwierigsten haben sich alle nicht erfüllt sozusagen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dadurch, dass die Bills ja hätten Erster werden können, genau wie die Chiefs, die es jetzt nominell geworden sind, sollte das AFC Championship Game sein, wird es an einem neutralen Ort gespielt. Das finde ich ein bisschen schade, weil das natürlich zwei unfassbar geile Stadien sind. Ich kann es irgendwie verstehen, da hätte ich dann aber auf den, weiß nicht, wie hättest du es gemacht? Wenn es dazu kommt, ich würde da auf den Cointoss zurückgreifen und sagen, das ist dann zwar ein unfassbarer,
war der
wertvoller.
Nicht auch für irgendeine.
Ja, der war für die Situation, wenn die Baltimore Ravens gestern gewonnen. Ja, deswegen wollte ich es nicht sagen. Wenn die Ravens gestern gewonnen hätten, hätte der Cointoss zwischen den Bengals und den Ravens die Platzierung entschieden. Okay. Ist auch egal.
Ist aber nicht so gekommen. Also du, ja doch, stimmt, es steht fest an einem neutralen Ort, wenn das Conference-Finale ist zwischen den Chiefs und den Bills. Ja, aber wir können es ja mal durchgehen. Die Bills spielen in der
Also Moment, wir müssen erstmal sagen, die Chiefs und die Eagles haben frei.
Ja,
der erste ist
deshalb fange
die
ich
sind
ja mit den
durch.
Bills in der AFC an. Das, ja. Ich lasse ja die Chiefs direkt weg, weil die als Sieger der Conference spielen nicht am ersten Wochenende in der Wildcard Round. Da spielen die Bills gegen die Nummer 7, gegen die Miami Dolphins. Ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren.
Nee, das werden die Bills machen, auch wenn Tua zurückkommt. Da sehe ich. Das wäre eine unfassbare Überraschung und ich würde es ausschließen nach allem, was ich in den letzten Wochen von beiden gesehen habe.
Dann haben wir die Bengals gegen die Ravens. Da, wenn Lamar Jackson die ganze Zeit gespielt hätte, dann würde ich sagen, eine völlig offene Nummer.
Ja, so ist es.
So, ich weiß gar nicht, spielt er nächste Woche?
Die haben ja jetzt gegeneinander übrigens gespielt. Gestern Abend, aber da haben die Bengals dann selbst Tyler Huntley ihren angeschlagenen Backup rausgenommen, alle. Nein, übertrieben gesagt, alle
ist
guten
Tyler
geschont.
Huntley nicht der Backup bei den Ravens?
Ja, aber das meinte ich. Sorry, Ravens haben alle geschont. Aber was habe ich eben gesagt? Hab ich's falsch?
Bengals.
Sorry, die Ravens haben alle geschont, das Spiel komplett abgeschenkt und quasi dem Gegner keine Chance gegeben, sich auf irgendwas einzustellen, so kann man sagen, und vor allem die Verletzung.
Kann denn Lamar Jackson spielen nächste Woche, weißt du das?
Eher nein. Knieverletzung, der hat seit Anfang Dezember, da hat er sich verletzt, nicht trainiert, selbst wenn der
spielt. Dann machen es die Bengals.
Ich bin mir da auch ziemlich sicher, weil was wäre das für ein Weltwunder, wenn der, also bei Brady würde ich sagen, der braucht sein Knie eh nur zum Stehen. Lamar Jackson kommt nur vor allem über sein Laufspiel. Und wenn der aus einer Knie, selbst wenn er fit wird, ich sehe das nicht, so geil die Ravens Defense ist, da sehe ich die Bengals auch relativ deutlich vorne. Das wäre ein Wunder, was eigentlich nur mit einem relativ fitten Lamar Jackson, und das kann er nicht sein, möglich wäre. Und selbst dann ist, wie du sagst, ist es Augenhöhe und so ist Cincinnati der dicke Favorit.
Bin ich dabei. Jacksonville Jaguars gegen LA Chargers, das ist für mich völlig offen.
Da tue ich mich auch am schwersten.
Die Jaguars haben Heimrecht, weil sie ihre Division gewonnen haben. Die Chargers haben die etwas bessere Bilanz.
Genau. 10-7 und 9-8. Ich bin da aber bei den Jaguars aus zwei Gründen. Beide haben einen super Sprint aus der Saison raus hingelegt. Ich finde, so gut die beiden sind, ich sehe den Quarterback Trevor Lawrence noch etwas stärker als Justin Herbert. Die beiden Namen kann man sich merken. Das sind die beiden Quarterbacks, die viel unter sich ausmachen werden in kommenden Jahren. Glaube ich schon zwei krasse Talente.
Mit sowas wäre ich immer
Talente.
Vorsichtig.
Oh, ich glaube, das sind die nächsten zwei dicken Dinger, die zwei, was sie bisher gezeigt haben. Es gab das Spiel in der Regular Season, da haben die Jaguars die Chargers richtig verdroschen. Deswegen, und weil sie Reimrecht haben und weil ich finde, sie sind noch ein bisschen besser aus der Saison rausgekommen, bin ich da bei Jacksonville.
Okay, dann gehen wir in die NFC. Da haben ja,
Moment, du sagst da gar nichts.
Habe ich doch gesagt, da bin ich
ganz offen. Also du,
ja, ganz aber, offen aber und wegen des Heimrechts für Jacksonville.
Also okay.
Sehr gut.
Ja.
Weil du schon alles so gut erklärt hast. Meine ich ernst. Die Eagles sind Erster in der NFC. Das heißt, sie haben frei. Dann haben wir die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Da würde man normalerweise bei den Bilanzen 13-4 im Vergleich zu 9-8
Das mach mich nicht schwach. Siehst du da eine Chance für
Moment,
die Seahawks?
Moment, da würde man normalerweise sagen, das ist eine glasklare Angelegenheit für die San Francisco 49ers. Aber es wird auch Leute geben, die sagen, boah, Seattle und es sind Playoffs, da gehöre ich aber nicht zu.
Ah, okay. Ich dachte jetzt schon. Also da wäre ich jetzt auch, also Brock Purdy, unser Wunderjunge, Mr. Irrelevant, gestern wieder blitzsauber gespielt.
Der macht es echt gut.
Also unglaublich. Ich habe die Seahawks auch gestern nicht so stark gesehen in diesem Krimi da, dass ich sagen würde, oh ja, da wäre es auch für mich.
Wobei es mich für Geno Smith extrem freut. Weil,
geile Saison gespielt.
Das muss man wirklich sagen. Und was haben die Leute vor der Saison? Wir, glaube ich, sogar auch gesagt, boah, da muss man erstmal abwarten. Und nach der Ära Russell Wilson, jetzt frag mal in Denver nach, Russell Wilson, ja, so kann es im Sport eben gehen. Aber ich sehe auch da die 49ers, klar, besser. Also
viel
Christian
bessere
McCaffrey, das ist eine Nachverpflichtung, die sich wahrscheinlich Wahnsinn. Auch in den Playoffs noch rentieren wird.
Absolut. Also da sehe ich, das ist mit sogar für mich fast das Deutlichste, ehrlich gesagt, weil ich sehe alles bei den 49ers. Es gibt eine kleine Konstellation, die man wie wissen kann, wir haben schon mal darüber diskutiert, dreht Brock Purdy auf einmal völlig hohl, weil er auf einmal Playoffs spielt. Aber ganz ehrlich, Geno Smith, auch wenn er schon viel längere Jahre in der Liga ist, der stand auch noch nie in so einem Spiel als Starter. Deswegen, ich sehe da nichts auf Seiten der Seahawks, was besser wäre als die 49ers.
Bin ich bei dir. Vikings gegen die Giants?
Das ehrlich gesagt, weil wir ja beide, ich weiß nicht warum, vielleicht komme ich aus meinem alten, natürlich sind die Vikings da klarer Favorit, ist aber das einzige Spiel, wo ich sowas im Bauch habe, dass ich sage, das hat für mich ein größeres Upset-Potenzial als irgendwie andere, weil eigentlich vom Saisonverlauf, der Stärke der Teams, was sie bisher gezeigt haben, sind es ganz klar die Vikings. Ich sehe irgendwas sagt mir mein Kopf, dass es die Giants machen können.
Ja, bei mir ist das auch schlicht und ergreifend, weil ich seit Beginn dieser Saison sage, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, Minnesota, aufgrund des Quarterbacks. Da gehe ich auch jetzt nicht von ab, vielleicht tue ich ihm fürchterlich Unrecht. Die Giants sind jetzt auch nicht so eine Maschine, die, wenn sie gut geölt ist, alles wegmacht. Aber ich bin da erstaunlich, dass ich heute wirklich relativ oft auf deiner Seite bin. Da bin ich auch. Mein Bauch sagt auch, das könnte die schlechter platzierte Mannschaft, nämlich der sechste nach der regulären Saison, die Giants machen gegen die Vikings. Bin ich dabei?
Ich sehe, das ist das Duell zwei überragender Running Backs, Saquon Barkley und Erwin Cook. Da wird sich entscheiden, wer seinem Quarterback mehr Arbeit abnehmen kann. Ja. So nenne ich es mal. Der wird das schaffen. Der eine, Mac Jones, ist noch zu jung. Kirk Cousins ist, glaube ich, für einen ganz großen Playoff-Run am Ende einfach nicht gut
ulkig,
genug.
Ne? Irgendwie sind wir da diesem Ding aufgesessen, was auch in Amerika viele sagen. Wir werden sehen. Ja, dann Erstrunden aus für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. auch wenn Dallas gestern den Arsch versohlt bekommen hat, die Cowboys werden auch in Tampa gewinnen. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Also ich kann, da fehlt mir die Fantasie, diese Buccaneers der regulären Saison in der nächsten Runde zu sehen, gegen diese Dallas Cowboys. Klar, irgendwie habe ich dann immer noch im Hinterkopf, ah, scheiße, aber es ist ja dieser Brady.
Aber ehrlich gesagt, weißt du, warum selbst das für mich dieses Jahr Seine komplette O-Line ist kaputt. Der hat er übrigens sehr gelebt.
Ja, und er hat das immer gebraucht. Er ist der Quarterback, der, wenn er da in der Pocket Zeit hat, kann der alles sezieren und filetieren und ich weiß nicht was. Hat er die Zeit nicht. War es früher schon schwierig, ja. Da ging es aber noch. Heute, wie will der sich Zeit erkaufen?
Gar nicht. Nee, ja. Das ist, der kann die Bälle nur rasend schnell wegwerfen. Das ist alles, was er gerade machen kann. Das Bittere ist gefühlt, ich kann es jetzt nicht Position für Position sagen, da spielen, glaube ich, quasi nur noch die Backups. Gestern hat sich jetzt auch noch in einem wertlosen Spiel, die haben ja verloren gestern gegen die Atlanta Falcons, hat sich dann auch noch am Hamstring, also Oberschenkelmuskel, der jetzt Starting Center, der schon der Backup ist, verletzt. Ja. Also nur mal exemplarisch. Ich sehe, da müssten die Giants, Cowboys einen ganz miesen Tag haben, gegen diese O-Line Brady nicht unter Druck setzen zu können. Und selber haben sie Prescott, haben sie zwei überragende Running Backs. Ich bin da komplett bei dir.
Ja, also das müsste eine klare Sache werden. Wir werden es sehen. Wir werden in Polen schauen müssen.
Dazu, das wird spannend, wie wir das machen.
Sollen wir dann jetzt die Kurve gleich zum Handball machen? Das wird ja passen.
Jetzt muss ich nur noch mal, aber wir sind ja eigentlich... Waren wir jetzt irgendwo? Also der einzige Upset, so den wir beide sehen, ist die Giants gegen die Vikings, so von den Statistiken her. Sonst waren wir uns ja auch überall einig. Ne?
Ja, das ist
relativ langweilig.
Ja, aber ja, gut, wir haben schon letzte Woche ein paar Sachen getippt, einfach um mal unterschiedlicher Meinung zu sein.
Ja,
ist dann so. Vielleicht kommt das ja dann in den nächsten Runden, aber...
Da wird es dann...
Ich
freue mich
da. Aber das machen wir dann Woche für Woche.
Genau so machen wir es. Ja, dann lass gerne den Schwenk zum Handball machen.
Weil wir ja in Katowice gucken müssen am kommenden Wochenende, weil es am Freitag für uns in den Flieger geht zur Handball-Weltmeisterschaft.
Ich sage dir,
die Tickets müssten ja auch raus sein, ne? Die sind ja, ich glaube, unser Gewinnspiel auf der Seite unseres Partners. Wir machen jetzt nicht hier pausenlos wieder Werbung. Das gibt es dann in den Sonderfolgen.
Es kam erschreckend gut an, das Gewinnspiel.
Ist das so?
Ja.
Hat man das gesagt?
Wurde mir mitgeteilt.
Du hast ja Kontakt zu unserem Partner.
Ja. Der wird dann übrigens durcherwähnt, ohne Ende, wenn wir in den Sonderfolgen sind.
Nee, machen wir nicht. Ganz kurz, stopp. Ganz kurz, macht euch keine Sorgen, Leute. Wir bleiben uns treu, obwohl Schmieso, ihr wisst ja, der hat so dieses... Er schnuppert immer an den Scheinchen, aber da stehe ich mit meinem Namen und meiner Haltung dafür und auch davor.
Du stehst vor allem vorm Kipplaster, der die Scheine hier reinwehrt.
Es wird natürlich, haben wir einen Partner, sonst wäre das nicht möglich, aus vielerlei Gründen, nicht nur pekuniär, sondern vor allem auch,
Ich glaube, über das Wort habe ich mich schon mal
beendet. Sondern vor allem auch hätten wir die Chance gar nicht. Wir haben ja wirklich das große Glück, ganz nah an der Mannschaft dran zu sein, also viel mitzubekommen.
Bin ich mir nicht so sicher.
Doch, viel
wenn ich alleine da wäre, wäre ich sehr nah an der Mannschaft. Wenn du da immer daneben sitzt, ich weiß es nicht.
Ja, aber die haben ja auch schon mitbekommen, dass jetzt schon in dem Hotel ist schon so eine gewisse Aura, weil auch die Hotelangestellten schon wissen, wer kommt. Neben der Handballnationalmannschaft ein großer des deutschen Fernsehens.
Ja, ich sag, die fühlen sich dann eingeschüchtert.
Jetzt hör doch mal auf, ich wollte heute mal ernst bleiben.
Der große Buschmann,
eins noch, um euch ein bisschen zu erklären, was wir da machen. Das wird ganz die Nummer werden, wie wir bei der Basketball-Europameisterschaft hatten. Corona-Auflagen übrigens des internationalen Verbandes machen es tatsächlich nicht einfach, überhaupt Gesprächspartner zu bekommen. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass wir was hinbekommen und wir werden euch viel schildern können, weil wir, wie gesagt, dicht dran sind. Es wird viel von mir leben, weil wir ja fachlich agieren wollen und ein bisschen von Schmieso, weil auch Ernährung eine große Rolle spielen wird.
Es ist alles so vorhersehbar. Es ist schrecklich. Und ich werde,
vor allem sind doch immer die gleichen schlechten Witze.
Und ich werde allem gerecht werden. Ich werde mir sämtliche Brühpolnischen und Krakauer am Frühstücksbuffet reinhauen. Es wird mir egal sein. Ich werde es mir dermaßen gut gehen lassen, als wäre nochmal Weihnachtsurlaub.
Ach so, und eins noch, wir werden wirklich versuchen, zeitnah nach den deutschen Spielen, das ist relativ einfach, am 13., 15. und 17. Januar, das ist Freitag, Sonntag, Dienstag, spielen sie jeweils um 18 Uhr und wir bemühen uns relativ zeitnah nach den Spielen, das sind die ersten drei Termine, unseren Podcast draufzuhauen.
Und die Gegner sind?
Das kann ich dir sagen. Es geht los gegen Katar, dann ist der stärkste Gegner wohl, die haben jetzt auch gute Testspiele gehabt, die Serben. Und dann geht es gegen Algerien im dritten Gruppenspiel und dann geht es in Richtung Hauptrunde. Das muss die deutsche Mannschaft schaffen, dass sie
Ich gehe sogar so weit.
Die müssen das ohne Verlustpunkt schaffen.
Ja, das. Und ich weiß, das ist jetzt ein Rucksack, aber die müssen das Viertelfinale erreichen. Es tut mir leid, weil wenn ich mir die Kreuzgruppe anschaue, ich erwarte
da
auch
drei Siege. Da kommt Norwegen, aber sonst...
Da kommt Norwegen, gegen die kann man verlieren. Ja. Sonst, die anderen sind auch so, dass man sie schlagen muss, aus meiner Sicht.
Und dann bist du im Viertelfinale, weil dann hast du so. Im Zweifel zwei Minuspunkte. Und wenn du alles andere gewonnen hast, das setzen wir jetzt mal voraus, dann bist du im Viertelfinale, dann kommen andere Kaliber.
So, dann auch erst dann, das weiß ich jetzt auch gar nicht, wer da wie in welchem Baum, ist ja auch so weit weg, ist ja auch völlig egal, ehrlich gesagt. Das erwarte ich und alles, wirklich, das wäre für mich eine Enttäuschung. Aber ja. ich erwarte 5 von 6, dass sie das gewinnen und gegen Norwegen... Schauen wir mal. Und jetzt kannst du ja deine Expertise. Hast du was gesehen von den zwei Deutschland-Island-Spielen?
Ja, und ich muss sagen, ich habe ja wieder gedacht, das ist so eine, du schaffst es ja immer, den Eindruck zu erwecken, dass du von Sportarten Ahnung hast. Und wenn ich ein bisschen tiefer gehe, kommt ja meist raus, okay, das ist sehr überzeugend bei gesundem Halbwissen. Aber du hast ja sehr früh schon von Juri Knorr geschwärmt. Und ich habe dir ja diese Geschichte, der Hund bellt, weil sie zustimmt, die Pebbles. Das stimmt ja wirklich. Und ich habe ja gesagt, habt ihr ja ganz bewusst letzte Woche Sigurdsson erwähnt, der gesagt hat, in Deutschland manchmal werden die Leute zu schnell groß gemacht, hochgejubelt. Und so ein bisschen hatte ich, du bist ja auch gleich drauf angesprungen, so überlegt, ob deine Lobhudelei in Bezug auf Juri Knorr vielleicht so ein bisschen darunter fällt.
Ja.
Dann habe ich mir ganz bewusst vorgestern im Fernsehen und gestern sogar ganz bewusst im Stream die
den
beiden
hast du dir auch
den habe ich mir angeguckt. So.
Bin ein bisschen beeindruckt,
muss
ich sagen.
Und gestern war dann noch viel mehr der Beleg dessen, was du immer gesagt hast. Gestern war ich tatsächlich tief beeindruckt von Juri Knorr. Das muss ich wirklich sagen, weil ich finde, mir gefällt das, wie der sich so gibt, so vom Typus her. Mhm. Weil ich sage ja immer, es passiert viel zwischen den Ohren.
Ja.
Und der ist eine freche Sau. Und eben sowohl spielerisch auf dem Parkett, da wirst du gleich was zu sagen können. Ich glaube, davon lebt er auch. Das musst du ihm zugestehen. Aber auch so, ja, der ganze Habitus, weißt du, so die Art. Mhm. Das gefällt mir gut. Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, wenn es ganz blöd läuft, geht das auch mal komplett nach hinten los. Das kann passieren. Der ist ja auch 22 Jahre alt, ja. Also ja. Junger Bursche. Aber gestern, was war, 12 Tore, glaube ich?
Ich glaube, es waren sogar 13.
So wie auch immer. Und was mir ja noch besser gefällt, sind dann ja oft so die er über die Finger abrollen lässt und auf den Kreis vor allem durchsteckt. Auf Kohlbacher, auf Goller. Du siehst, bin sehr gut vorbereitet. Das hat mir gut gefallen. Und Island ist keine, Achtung, blöder Spruch, keine Laufkundschaft. Erstes Spiel, ach so, wer es nicht gesehen hat, erstes Spiel verlieren die Deutschen 30-31. Gestern gewinnen sie 33-31. Das hat mir schon Mut gemacht. Aber ich muss sagen, Schmizo, ich kann überhaupt nicht einschätzen. Ich habe mir mal die Kader jetzt angeguckt. Da spielt ja bei Algerien, habe ich zum Beispiel gedacht, kann da nicht der eine oder andere. Aber selbst die im Ausland spielen, spielen in erster Linie in Frankreich und dabei keiner ganz großen Mannschaft. Also so das muss reichen.
Das muss man schon
Katar
mal sagen.
Katar auch und Serbien. Aber hat Serbien jetzt nicht ziemlich geile Testspiele auch gemacht?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Sie haben, ich kriege es jetzt nicht auf die Reihe. Gestern
hat der Jokic da wieder von ganz oben die Dinger reingemacht.
Bei den Serben, also bei den Handballern und nicht bei den Basketballern von Serbien, sagt man eben eigentlich auch, nee, so gut sind die gar nicht mehr. Und jetzt haben die in einem, ach Gott, gegen wen haben die gespielt? Da müssen die ziemlich aufgespielt haben. Ich habe es auch nur gestern im Kommentar, wenn ich ehrlich bin, beim ZDF-Stream gehört. Und da wurde gesagt, die sollte man schon auf der
Rechnung haben. Nein, also ich sag ja nicht, das ist so wie, diese Spiele gab es ja auch so, Deutschland gegen irgendeinen, wen hatten wir mal, Kap Verden oder so. Weißt du, ich sage ja jetzt nicht, dass wir drei solche Teams in der Vorrunde haben, aber für Deutschland ist jetzt schon mal wieder an der Zeit, das Ziel muss ja Halbfinale, ehrlich gesagt, sein.
Vor 7 Jahren
und
Europameister in Polen.
So,
ja, was willst du denn mehr?
Es ist genau die Arena, die Spodek, das UFO, wo wir sein werden und die Spiele gucken werden. Da haben sie 2016 auch gespielt. Und ich sage ja nicht, dass es bis dahin gehen muss, aber bisschen größerer Bogen kann man auch auf Juri Knorr münzen. Der kriegt jetzt schon letztes Jahr wegen der fehlenden Impfung leider die EM nicht gespielt. Davor, 2 Jahre davor, schon in ganz jungen Jahren eine spannende Rolle.
Ist das jetzt kein Thema gewesen? Keine Impfung? Bei diesen strengen Auflagen, die mit Testung und so?
Nee, ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ob er, vielleicht hat er sich doch
hätte mich überrascht, wenn die das jetzt durchgehen lassen, weil sie ja abstrus hohe Auflagen haben in Bezug auf Corona, viel krasser als in den Ländern, die gesetzlichen Vorgaben sind.
Ja, total. Das ist so, das ist so. Also die vielleicht auch aus den Lehren dieser absolut verkorksten, aus deutscher Sicht, absolut verkorksten EM im letzten Jahr, wo ja mehr nachnominierte Spieler als da waren am Ende, als die, die überhaupt hingefahren sind, ursprünglich um zu spielen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das so hart angezogen wurde, aber soweit ich weiß, abgesehen von den USA, das habe ich neulich mal wieder mitbekommen, die USA haben das jetzt nochmal verlängert, das könnte zum Beispiel Novak Djokovic die US Open kosten, theoretisch nur ein Beispiel. Ich glaube, es gibt kaum noch Länder und Verbände, die bei der Impfung so draufschauen. Und bei Juri Knorr muss man ja auch wissen, es ging ja damals um, und da habe ich übrigens mit einigen Handballern inzwischen schon drüber geredet, da ging es immer drum. Wobei ich es jetzt bei Juri nicht weiß, ob es eine Grundsatzentscheidung oder ob er doch irgendwann wollte, aber viele haben ja gesagt, Leute, guckt euch mein Antikörperlevel an, ich bin mit meinem Arzt im Austausch, jetzt nicht, ich impfe nicht auf so eine frische Infektion drauf, so, und ich glaube, allein deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Impfung jetzt noch eine Rolle spielt, aber ich glaube, es gibt einfach keine Ansage, ob er inzwischen geimpft ist oder nicht, aber wir sind auch schon wieder viel zu weit in dem Thema. Ich sag so, ich finde, Serbien ist ein Gradmesser, was wir jetzt dann als Handball-Deutschland mal wieder, so wie es die Norweger, die Franzosen, die Spanier seit Jahren souverän machen. Diese Mannschaften musst du einfach schlagen auf dem Weg, wieder konstant im Halbfinale zu sein oder vor allem darum mitzuspielen. So sehe ich Serbien. Und der richtig krasse Gradmesser wird dann, wie gesagt, Norwegen. Mhm.
Ich habe es jetzt gefunden. Sie haben knapp verloren, 34-35 gegen Schweden, Serben, okay. Und sollen da wirklich gut gespielt haben. Ich warne nur davor, Testspielergebnisse.
Was hat sie denn jetzt? Pebbles stimmt zu. Testspielergebnisse nicht überbewerten.
Soll man nicht überbewerten.
Deswegen ist auch scheißegal, einmal mit zwei gewonnen, einmal mit einem verloren gegen Island. Du hast schon gesagt, Island gehört für mich neben den ganz großen, obvious Titelfavoriten, über die wir schon gesprochen haben, gehört für mich Island übrigens mit Deutschland genau eins darunter. Unfassbare Einzelkönner, hat man wieder gesehen, die zwei Magdeburger, Christiansson und Magnusson allen voran. Dann haben sie noch ihren Altstar, möchte ich inzwischen fast nennen, Aron Palmason, immer noch einen unfassbaren Armzug.
Der beste isländische Handballer, den es je gegeben hat, glaube ich.
Ja, das ist also, da der muss ja der Magnusson Keule. Auch noch ein bisschen ja.
Wenn der,
was
wenn
tun.
Der richtig einen rausschwingt, das ist eine Keule. Also,
ist geil, ne? Boah, ist geil anzugucken. Lekomio.
Wobei ich wichtig finde, dass du sagst, in einer Reihe mit Deutschland, manche haben ja gesagt, boah, die Isländer, Medaille. Das glaube ich, und nochmal, ich kann nur das, Pebbles dreht völlig hohl. ich sagte, die ist bald wieder läufig, die dreht am Rad. Ich glaube, dass Island mit den ganz Großen, und das sind für mich Dänemark, Frankreich, ich glaube, dafür wird es auch bei den Isländern nicht reichen.
Ich kann dir auch sagen, warum. Ich weiß nicht, ob das nur dein Eindruck war, den du jetzt vielleicht noch nicht verbalisieren kannst, weil ich nehme mal an, dir sagen die Spieler auch weniger, weil ich sie halt aus der Bundesliga kenne.
Ja.
Wenn ich mir die.
Ja,
wenn
fang
ich mir
doch
die,
jetzt schon an.
Nein.
Fang doch jetzt schon an.
Nein, das meine ich doch nicht
du
böse.
Du kannst wieder Statistiken, Kader und Namen vorlesen. Gut, und von mir gibt es die knüppelharte sportliche Analyse der einzelnen Auftritte bei der WM.
Dann sag doch mal, was fehlt denn den Isländern?
Also ich zum Beispiel finde tatsächlich, dass sie auf der Torhüterposition nicht so stark sind wie
ein guter Punkt, so. Wobei der Hallgrímsson inzwischen schon einer ist.
Ja, keine Frage. Wie heißt er?
Hallgrímsson.
So.
Buschi, es ist die Abwehr für mich. Es ist für mich die Abwehr,
ja, gut,
die mit dem absoluten Weltklasse-Angriff nicht mithalten kann. Und Gislason von den Rhein-Neckar-Löwen, ich sehe Arnason von
doch,
Melsungen.
Die hatten sich so ein bisschen gestern, die beiden Teamkameraden, ne? Gislason und Knorr, ne?
Genau. Die kennen sich ja von den Löwen. Und ich sage dir, das sind gute, aber das ist für mich kein Weltklasse-Innenblock und das ist auch für mich im Verbund keine Weltklasse-Abwehr.
Hat die deutsche Mannschaft
so.
Einen Weltklasse-Innenblock?
So, das ist jetzt die ganz spannende Frage. Gut, dass du sie stellst. Ich fand die Abwehr im ganzen Verbund extrem gut. Mich erinnert ehrlich gesagt auch so ein bisschen diese Abstimmung. Goller Köster wird ja mutmaßlich, so sah es aus, unser erster Mittelblock sein. Das ist von Köster halt sau viel verlangt.
Weil kein Pekela-Winczek, ne?
So ist es. Und wir haben den klassischen Blockspieler Golla, der ein Riesenkoffer ist, der mit seiner Körperlichkeit den Kreisläufer wegdrücken kann. Und dann haben wir diesen cleveren, beweglichen, was du ja, glaube ich, immer sehr magst, Julian Köster, der ehrlich gesagt, dieser Mittelblock erinnert aber schon so ein bisschen an unseren 2016er Europameister-Innenblock. Lemke als das Riesenvieh da hinten drin, ganz so groß ist Goller jetzt nicht, aber der spielt's ähnlich. Und der eher schaut, dass er immer in den Passwegen steht und den Gegnern mal mit einer Hand, die irgendwo durch einen Passweg fliegt und so wehtut, so spielt's Julian Köster. Und das fand ich schon echt geil. Die Frage ist halt, wie gut kriegt man das mit den Wechseln hin? Das war schon sehr auffällig, dass diese doppelte Wechselei echt wehgetan hat. Ja,
wenn der Gegner schnell spielt, dann kannst du dir da leichte Gegentore fangen. Ne? Also du siehst, ich bin, glaube ich, wirklich exzellent vorbereitet. Ne?
So, und dann wird
bist du eigentlich ein bisschen beeindruckt?
Ja.
Ich habe alles geguckt.
Und dann wird halt die Frage für mich, du kannst aber auch zum Beispiel offensiv auf Philipp Weber, finde ich, auch kaum verzichten, weil ich finde, das ist schon nochmal eine andere Qualität als Köster. Sie hat über Strecke. Ich sage jetzt nicht, der Köster kann ja auch mal 10 Minuten offensiv alles machen, aber der braucht ja so viel Kraft hinten, um sein bewegliches Spiel da aufzuziehen mit seinen langen Gräten. Ich glaube,
das ist auch die Variante von Alfred Gislason, ist tatsächlich da wirklich diesen Wechsel auf jeden Fall zu vollziehen. Ja. Das glaube ich schon.
So, Weber jetzt halb links, weil Knorr ja die Mitte gehört. Das ist für mich so eine Frage. Torhüter sahen für mich beide gut aus. Andy Wolf, den braucht man mal wieder in der Form annähernd wie 2016. Dann ist ein Halbfinale möglich. Joel Bierlew ist für mich der X-Faktor. Kann ich schwer einschätzen, weil der die klare 2 sein wird, aber der halt bei den Löwen regelmäßig explodiert ist in der Saison. Was mich ehrlich gesagt immer noch, also wo ich gespannt bin, ist halb rechts. Da tut es halt richtig weh, dass Fabi Wiede nicht dabei ist. Ich bin offensiv ein riesen Kai Häfner-Fan. Ich weiß aber auch, dass er gefühlt seit 5 Jahren durchgehend überspielt ist. Dem musst du defensiv seine Pausen geben. Das macht Christoph Steinert. Bei dem, der kann total dir auch offensiv was geben, aber es ist nicht diese spielerische Brillanz, sondern der kommt über seine Unbekümmertheit und seine Wucht. Und da noch so ein Fabi wieder als zweiten Spielstarken neben Kai Häfner halb rechts zu haben, das würde schon hat verdammt gut tun. Wieder jetzt
die Weisheitszahn-OP?
Genau.
Da habe ich gehört, dass Alfred Gislason sich durchaus schwer tun kann, wieder für die Europameisterschaft im nächsten Jahr im eigenen Land zu berufen, weil ihm das wohl ganz besonders nicht schmeckt.
Ja. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob der wieder kommt. Ich habe ihn damals in Wien getroffen, wo er verletzungsbedingt auch nicht spielen konnte. Sonst muss ich mal mit ihm quatschen die nächsten Tage. Interessiert mich nämlich auch. Ich sag's dir aber ehrlich, ich verstehe diese Diskussion, aber auf den Typen kannst du nicht verzichten. Und mit seiner Verletzungshistorie, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum es jetzt genau die Weisheitszahn-OP in dem Moment sein kann, ob die nicht auch hätte im Sommer sein können. Keine Ahnung, geheiratet hat er jetzt auch noch die Tage. Hat eine ganz tolle Frau, die kenne ich auch ein bisschen, die Alice. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ehrlich.
Sagt die auch, dass du ein Schönling bist? Nein, er hätte sie in dem Video ja nicht geheiratet.
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie. Pebbles spielt da immer noch. Ja, spannende Diskussion, die mich grundsätzlich auch ein bisschen nervt, aber ehrlich gesagt, ich weiß, dass Fabi keiner ist, der sich irgendwie schont und ich sage jetzt mal zu Unrecht Auszeiten nimmt, deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen und so ein bisschen, das kennst du vielleicht auch aus dem Basketball, je besser der Spieler, desto höher seine Belastung, desto mehr musst du dem auch entgegenkommen und Fabi Wiede ist so ein krasser Handballer, der in jungen Jahren schon so viel gespielt hat, der muss es sich ein bisschen selber überlegen und ich hoffe fast, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, da muss ich ihn mal fragen, ich weiß auch gar nicht, ob er es mir dann so offen erzählen würde, aber zu dem habe ich eigentlich einen sehr guten Draht, ob er vielleicht auch sagt, ich merke, ich bin so belastet, ich muss mir jetzt mal den Winter nehmen und dann hoffe ich, dass ich 2024 voll durchrocken kann. Ja, es gibt
bei der Geschichte natürlich zwei Seiten. Auf der einen Seite, dass man sich als Bundestrainer wünscht, dass du immer volle Kapelle hast und auf der anderen Seite als Vereinstrainer Alfred Gislason weiß das vor allem aus seinen Kieler Zeiten sehr gut. Naja, da sagst du dann auch, diese mega Überbelastung der Spieler, wer badet das aus am Ende? Die Vereine, das ist, und die Spieler selbst. Das ist eine schwierige Diskussion. Also von daher habe ich da schon Verständnis. Aber ich habe das nur gehört, dass er da wohl echt angefressen war.
Also ich verstehe ihn da auch. Nur ist eine Situation, der du dich irgendwie schon seit Ewigkeiten im Handball und im Deutschen scheinbar noch ein bisschen mehr als in anderen stellen muss. Und dass er da jetzt sauer ist, verstehe ich. Aber wie gesagt, ich hoffe, es ist alles für das größere Gut Heim-EM 2024. Ja. Hoffen wir es mal.
Also nochmal zum Abschluss. Es wird ganz, ganz viel Handball geben. Es wird den normalen Lauschangriff weiter immer montags geben. Aber Sonderfolgen jetzt dann ab kommenden Freitag geht's los aus Katowice in Polen mit Ernährungsratschlägen von Florian Schmidt-Sommerfeld, Polnisch für Anfänger.
Spannend wird übrigens noch, zwei dürfen ja nicht mit noch aus dem Kader, ne? Mbenga hat, glaube ich, quasi gar nicht gespielt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob er den trotzdem, wer ich mir nicht vorstellen kann, wer, glaube ich, auch gar nicht gespielt hat, wenn ich es nicht übersehen habe, ist Tim Zechel, der dritte Kreisläufer quasi. Mhm. Also Goller ist natürlich der erste, Kohlbacher ist der Offensivstärkste. Zechel kann vorne wie hinten, aber hat halt noch nie auf dem Niveau, auf dem Weltklasse-Niveau gespielt bisher, durch seine Vereinskarriere, die er bisher hatte. Ich kann es mir aber schwer vorstellen, dass er den als nächste Option im Innenblock, dass er den nicht sicherheitshalber als dritten Kreisläufer braucht. Das wird interessant.
Die Auflösung gibt es hier am Freitag.
Können wir dann gucken. Hast du völlig recht. So, Buschi, ich habe es ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly. Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
Holy
noch mal
getrunken
habe. Holy
Drinks, also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht, meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an, das gibt ordentlich Energie.
Okay, also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks, aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea, ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also, ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist, ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Ja. Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy. Packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe. Ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen,
ohne schlechtes
Gewissen.
Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er Box, Ice-Tea die 14er Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 €. Dabei spart ihr satte 30 € zum regulären Angebotspreis. Mm. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 € Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes. Was gab's denn noch?
Vierschanzentournee. Ein Desaster für die deutschen Springer. Mhm. Bester in der Gesamtwertung, Andreas Wellinger als 11. Die einzig wirklich positive Geschichte war Philipp Raimund, der wirklich von den Plätzen 12 bis 15 alles in den 4 Springen gemacht hat. Einer aus der vermeintlich zweiten Reihe, der hat überzeugt.
Ganz geiler, unbekümmerter Typ.
Genau,
so, ne?
Genau. Und da siehst du mal, was die Birne immer ausmacht. Mhm. Denn die höher gehandelten, vor allem Karl Geiger, aber dann auch Markus Eisenbichler, Laie, Paschke, Schmidt, da ging nichts zusammen. Das war echt ernüchternd. Und wir lagen richtig mit Grannerüth als überlegenem und deutlichem Tourneesieger.
3 von 4, ja. Bis auf
und
Innsbruck.
Und was hatte
hat er
ich
gewonnen?
Gesagt? Er gewinnt nicht alle 4 Springen und dann kommt Kubacki und gewinnt in Innsbruck. Weil jetzt kann ich es dir ja sagen, Innsbruck ist die absolute Angstschanze von Halvor Egner-Grannerüth. Und da war ich guter Dinge, in Anführungsstrichen, dass er das Ding nicht gewinnt. Da ist er dann auch noch Zweiter geworden.
Ja.
Das war sogar noch knapp hinter Kubacki. Absolut verdienter Sieger der Vierschanzentournee der Norweger. Bei den Deutschen, da bin ich mal gespannt, bis zur WM, ob da noch irgendwie der Umkehrschwung kommt. Das sieht im Moment echt düster
Wann
aus.
Wann ist die?
Boah, Februar, glaube ich, ne?
Vielleicht müssen wir dann, wir haben es ja jetzt, aber es war jetzt auch so viel los, vielleicht kriegen wir dann ja mit Hanni nochmal so ein kleines Fazit. Eigentlich wollte ich ja sehr gerne, dass wir uns mit dem nochmal kurz schließen. Vielleicht kriegen wir das ja dann zur WM hin, dass der uns ein bisschen seine Eindrücke schildert, was da gerade los ist. Ich weiß noch, als Geiger die Quali verpasst hat in Innsbruck, war er ja restlos schockiert. Ja. Und wir vorm Fernseher, glaube ich, auch. Ja. Nur was heißt, mein Gott, so gut kennen wir uns da nicht aus, aber wenn der so schockiert ist. Ja, du kennst sie da besser aus als ich, das stimmt trotzdem. Ich glaube, das Wort von Sven Hannawald hat dann im Skispringen noch etwas mehr Gewicht als deins.
Ja, einige der wenigen Sportarten, die ich nicht selbst auf zumindest nationalem Spitzenniveau ausgeübt habe. Ja, wir kommen ja vielleicht gleich noch zum Bobfahren. Meine Jungs haben ja wieder geliefert.
Francesco Friedrich war so ein bisschen angeschlagen. Ne?
Ja, deshalb konnten meine Jungs
auch dadurch
hat einen Zweier gewinnen. Hansi Lochner.
Ja.
Gewinnt den Zweier-Bob-Weltcup in Winterberg. Im Vierer gewinnt es aber doch wieder Francesco Friedrich mit seiner Crew. Vergisst man ja immer Anschieber, Bremser. Also da läuft es wieder für die Deutschen wie gewohnt.
Weißt du, wo ich ganz überrascht war? Das war mir ehrlich gesagt, ich habe ganz viel Wintersport jetzt extra auch mal wieder geguckt, weil ich jetzt auch einfach mal Zeit hatte an dem Wochenende. Der Felix Loch ist ja gar nicht führender im Rodel-Weltcup.
Nee, der Fischschnaller aus Italien.
Genau,
ja.
Da war ich ja völlig überrascht. Ich dachte, wir haben doch schon öfter über die fast Langeweile im Rodeln geredet.
Ja, aber ich habe dir ja schon zu Beginn der Saison gesagt, die Österreicher mischen mit, die Italiener durch Fischschnaller, der da führt. Das tut dem Sport ganz gut. Auch am Wochenende in Sigulda hat Loch nicht gewonnen. Ist, was ist er gewonnen? Vierter? Aber Andi Langenhahn ist Zweiter geworden. Genau, Andi Langenhahn ist Zweiter geworden. Gewonnen hat ein Lette.
Die Letten zu Hause ist ihre Heimatbahn, das merkt man auch. Da haben die fast eine Pacht auf die Siege dort. Ne? Ja. Ich glaube ja sogar bei den Frauen auch, wenn ich mich
beim
nicht
Doppel.
Irre.
Im Einzel hat die Diana Eidberger gewonnen.
Diana Eidberger hat da gewonnen.
Dann haben wir es mit den Kufenflitzern. Skeleton habe ich jetzt nicht so verfolgt. Da hat es, glaube ich, bei den Männern einen deutschen Doppelsieg gegeben am Wochenende. Wir können aber auch nicht alles mitkriegen. Ich darf dir noch ganz kurz sagen, in Sapporo gewinnt Katharina Althaus zum 11. Mal im Weltcup bei den Frauen ein Springen.
Frauenskispringen.
Genau. So. Ich darf dir sagen.
Adelboden, das habe ich mit Begeisterung geguckt.
Riesenslalom, Slalom.
Ja, vor allem die Abfahrt, als die alle dort, das war doch die Abfahrt, oder? Als der Odermatt dann am Ende.
Das war, glaube ich, der Riesenslalom.
Oh, war es der Riesenslalom, siehst du aber da. Aber unfassbar. Ja, doch. Sorry, natürlich, du hast recht, es war der Riesenslalom.
Also wenn die den Hang, eine Abfahrt fahren, dann fliegen die, wenn es in den Zielhang reingeht, direkt ins Publikum.
Entschuldige. Linus Strasser, sehr geil, Dritter geworden.
Das
im
war im Slalom.
So, und Riesenslalom. Der Odermatt ist ja gerade der König der Skifahrer, wirklich mit deutlichem Abstand. Aber ich sage, hast du es gesehen, zufällig am Samstag?
Ja.
Das war unglaublich, weil der ja, also der war ja zwei, dreimal kurz vorm Ausritt, ehrlich gesagt. So sah das für mich aus, wie der die Dinger noch eingefangen hat. Und dann saß, und ich hörte das auch in der Stimme der Kommentatoren, dann saß er so, oh, da hat er jetzt aber verloren. Nächste Zwischensaal, nee, Sekunde vorn. Und dann fährt der Schweizer Superheld da in dieses Meer aus, wie viel waren das, 15.000, ich weiß es nicht, jubelnden Schweizern rein. Also das war schon.
Ja,
das ist
also
geil.
Das hätte ich auch gerne mal gehabt, oben in den Zielhang rein und dann die Massen jubeln dir zu. Auch im Skisport war ich ja immer schon. Nein, Spaß.
Ja.
Ich glaube, das ist schon, das sagen ja auch alle, das ist schon geil, wenn du in diesen Zielhang reingehst. Sowohl im Riesenslalom oder Matt war natürlich das Größte. Aber
du hast natürlich
völlig
recht in der Ab, wenn ich mir den nochmal vor Augen führe, die würden bei einer Abfahrt ja da oben ankommen und erst im Zielhang in den Zuschauern wieder landen,
ja,
so steil wie der runtergeht.
Ja,
ja, du hast völlig recht.
Das wird nicht funktionieren. wirklich klasse, Strasser war ja krank, hat aber trotzdem, der war schon in Garmisch gut dabei, da ist er im zweiten Lauf ausgeschieden. Jetzt in Adelboden wird er Dritter und da hat mich sehr beeindruckt und damit sind wir noch bei einer, wenn wir über Wintersport sprechen, betrüblichen Nachricht, der Tod von Rosi Mittermeier.
Ja.
Und dann fand ich das sehr, sehr beeindruckend, ohne jetzt hier zu pathetisch zu werden. Deutschen Skifahrerinnen und Skifahrer sind hier am Wochenende mit Trauerflor gefahren, also mit einer schwarzen Binde. Und dann eher noch mal ganz kurz zeigen auf die Binde in den Himmel zu Rosi Mittermeier. Tolles Zeichen, und an dieser Stelle, weil ich einen Felix Neureuther häufiger getroffen habe und auch tolle Gespräche so mit ihm hatte. Herzliches Beileid an die gesamte Familie natürlich. Auf jeden Fall viel zu früh gegangen, Rosi Mittermeier. Doppel-Olympiasiegerin 76 in Innsbruck.
Genau.
Also und man wusste, viel wichtiger, ich kannte sie persönlich nicht, sie muss ein unglaublich fantastischer Mensch gewesen sein.
Das war auch alles, was ich man hat so, ja, unsere Goldrose, und das haben auch alle gesagt, die hat die Basis gelegt dafür, dass in Deutschland so eine Skibegeisterung ist, aber das haben alle gesagt, ja, aber eigentlich ist das auch egal, sondern wie die war. Und ich hatte genau den Gedanken, weil ich natürlich eine viel krassere Verbindung zu Felix Neureuther habe als zu seinen beiden Eltern. Der Vater war ja auch ein super Skifahrer. Das war auch genau mein Gedanke. Boah, scheiße, das ist immer so ein sympathischer, lebensfroher Kerl. Und das mussten ja für den, es ging ja jetzt scheinbar extrem schnell. Also sie war jetzt noch nicht lange krank, sondern das hat ja scheinbar ganz viele überrascht. Ich wusste auch gar nichts davon, ging ja scheinbar sehr schnell. Also ja, und
ging uns übrigens auch alle nichts an.
Nee, nicht null. Aber der hat ja sicher dann auch sehr harte Zeiten gerade hinter sich, die man ihm nie angemerkt hat, wann immer man ihn im Fernsehen gesehen hat.
Ja. Ist immer schwierig, dann jetzt zurück zum Alltag zu kommen. Aber wenn wir über Frauen-Skifahren sprechen, Michaela Schifrin.
Unglaublich.
Ja. Also unglaublich. Sie gewinnt ihr 82. Rennen, aber die ist erst 27 Jahre alt.
Also mit Lindsay Vonn jetzt. Nee, warte mal, gleich oder gleich. Hat sie es schon alleine?
Jetzt gleich. Ne? Also gleich. Aber Vonn war bei ihrem letzten Weltcup-Sieg 34 Jahre alt.
Ja.
Schifrin gewinnt ihr 82. Rennen mit 27. Jetzt pass auf, sie gewinnt 35% der Rennen im Ski-Weltcup, in denen sie antritt. 35%.
Ein Drittel.
Ja.
Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie oft man da normal, das ist wirklich krass, hatte ich noch nicht gehört, aber in den Technikdisziplinen ist sie ja ehrlich gesagt unschlagbar. Das Einzige, was Lindsay Vonn dann bleibt, ist, sie war die bessere Abfahrerin. So, aber
da kann Schifrin auch nicht ran, aber Schifrin hat in allen Disziplinen schon Weltcuprennen gewonnen.
Wahnsinn, ne?
Das zeigt, was für eine viermal komplette Skifahrerin sie ist.
Die große Kristallkugel, also Gesamtweltcup und was ich bei der auch so krass finde, ist, da kam dann schönerweise in der, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ARD oder ZDF, eine Doku, wo sie so zwei ganz junge, sympathische Mädels immer wieder begleiten, die auch auf eine große Skifahrkarriere hoffen. Und eine von den beiden hat dann die Michaela Schifrin auch mal getroffen, wie sympathisch die darüber kam, wie sie, und ich glaube, aus vollem Herzen sagt, ja, jetzt können wir das Gerede über den Rekord dann zum Glück ja auch endlich mal beenden. Das habe ich ihr auch komplett abgenommen. Das ist schon crazy, ne? Weil die war schon, ich erinnere mich, das Gefühl, ich den Namen schon seit 10 Jahren kenne, weil die so ein Hypertalent war. Dass davon nichts kleben bleibt, dann ist vor 2 Jahren ihr Vater gestorben und sie hat wohl mal drüber nachgedacht, ob sie es mit dem Skifahren sein lässt.
Rückschläge bei Olympia.
Ja, genau. Also, Olympia, ne? Stimmt. Genau. Ja. Jetzt das letzte Olympia, ja, nichts gewonnen, was für sie ja eine Sensation im negativen Sinn ist. Ja, und die ist einfach so. Ach, kommt daher wie so ein liebes Mädel. Das finde ich krass. Weil gerade in den USA, glaube ich, wenn du dann so jemanden beerbst wie Lindsay Vonn, dass du da nicht selber völlig durchdrehst, das finde ich hart beeindruckend.
Ja. Jetzt die Frage aller Fragen, Schmieso. Wenn wir Frauen und Männer zusammenzählen, gibt es einen Skifahrer?
Ja, ich habe es heute noch gelesen. Das ist so ein Schwede, Andermatt. Hieß der so?
Gott.
Ich hab's mir falsch gemerkt. Wie hieß der denn?
Ach, aber da siehst du mal, und Schmieso, und das ist jetzt, pass auf, ich will nicht wieder.
Ja, der hat 86 Weltcup-Siege.
Und es gibt natürlich nur den einen, den Schweden mit der Mütze, Ingemar Stenmark.
Stenmark, wie komme ich denn?
Ach, vor allem bei Slalom, Slalom, Riesenslalom, herausragend. Du hast aber die Zahl immerhin richtig, 86 Weltcup-Siege, auch das wird Lindsay Vonn
schaffen.
Ingemar Stenmark,
Lindsay Vonn wird das, glaube ich, nie mehr schaffen.
Aber jetzt pass auf, das will ich dir
das
ja nur
Michaela
immer sagen.
Michaela Schifrin schaffen, wolltest
Deshalb
du sagen.
Deshalb habe ich früher, als ich Sportreporter geworden bin, ich habe mir ganz viel früher immer die alten Olympia-Bücher und so von 1960, 64, 68, habe ich mir immer durchgelesen. Pass auf, weil ich, und davon noch heute zehren zu können, das ging mir jetzt wieder so, Mensch, wie war das nochmal? Da ist mir aufgefallen, das sagt ja jetzt nichts. Und die Jüngeren werden alle sagen, was erzählt er wieder für Kamellen? Aber mir ist der Name Brigitte Totschnig plötzlich wieder in den Kopf gekommen. Das war die große österreichische Widersacherin 1976 in Innsbruck, wohlgemerkt, für Rosi Mittermeier zum Beispiel. Und wenn du sowas dann wieder einordnen kannst, Das habe ich ja als 11-, 12-Jähriger auch noch nicht so intensiv verfolgt. Aber ich habe das alles.
Wenn als 11, 12, das war ja dann noch 19. Jahrhundert bei dir. Wer war denn da gerade, als du wirklich jung warst, wer war denn da gerade im Skifahren?
Also was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, und das wird ja für deine Sportreporterlaufbahn vielleicht irgendwann nochmal eine Rolle spielen, vielleicht wirst du auch als Mensch irgendwann lernen, dass sowas hilft, wenn man Dinge einordnen kann. Du Arschgeige.
Hast du eigentlich damals, dein erstes Olympia, nehme ich mal an, also Olympische Sommerspiele war ja wahrscheinlich
München? 72?
Nee, ich dachte jetzt Athen 1896 oder wann die war. Das waren doch so die ersten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit. Die waren doch in Athen, wenn ich mich nicht irre.
Du bist aber wieder lustig heute, ne? Du hast auch schon wieder so ein Tomatenkopf. Hochrot. Baschi.
Ah, schön. Vielleicht passiert sowas wieder.
Der Ruppel hat heute angerufen, da bin ich nicht dran gegangen, weil ich nicht konnte.
Alter, dieser Abend, ich sag's euch, dass ich da nicht geplatzt bin, als wir beim Ruppel gegrillt haben, das war wirklich.
Und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal, weil du dich über deine eigenen Witze so kaputt gelacht hast.
Nee,
und
in dem Fall über seine.
Ja, über Ruppels Witze. Und dann, weil du so viel gefuttert hast.
Ach so. Busch, haben wir noch was vergessen? Nee, das war. Ah! Mich wundert, dass du gar nichts zu Katharina Henning sagst, in deiner Lieblingssportart.
Nach fast 14 Jahren wieder ein Weltcupsieg bei den Frauen im Langlauf. 15 Kilometer.
Val di Fiemme.
Katharina, Val di Fiemme heißt das. Nicht Val di Fiemme.
Ach so.
Val di Fiemme. Sie wird in der Gesamtwertung Fünfte. Am letzten Anstieg, als sie Alpe Cermis hochging, das war nicht so ihr Ding. Aber sie gewinnt im vorletzten Rennen der Tour de Ski, gewinnt sie. Und wie gesagt, ich glaube, Claudia Nystad war die Letzte, die für die deutschen Frauen Weltcup-Sieg geholt hat. Kompliment Katharina Hennig und auch an den Friedrich Moch. Der ist bei den Männern Fünfter in der letzten Etappe geworden. Das ist auch außergewöhnlich. Und Achter in der Gesamtwertung. Hennig übrigens Fünfte in der Gesamtwertung bei den Frauen Tour de Ski.
Ich muss noch einmal, wir waren ja gerade beim Thema Alter, da muss ich noch einmal Abbitte leisten.
Ach so.
Weißt du, wie alt Stephen Bunting ist? Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als mir das jemand.
Stephen Bunting.
Weißt du, wir waren uns doch einig, das ist so eine Art, der ist eher so von der alten Generation. Also wir sind jetzt
Ist ziemlich jung noch, ne? Der ist so Anfang, Mitte 30, ne?
Der ist deutlich näher dran an mir als an dir.
Wie alt ist er?
Ich glaube, jetzt muss ich noch mal gucken, ich glaube 37, wenn ich es mir, das konnte ich gar nicht glauben. Der ist 37. Sorry, für mich, ehrlich, für mich sah der aus, als wäre der 50 mindestens. Also ganz komisch. Danke für die Rückmeldung. Vom ganzen Stil her dachte ich, und ich dachte auch, den Bunting, den Namen kenne ich doch auch schon ewig. Ist natürlich auch Quatsch, weil ich gucke erst so seit richtig intensiv Darts seit nicht mal, wahrscheinlich 10 Jahren oder so.
Aber war das ein geiles Finale? War das ein geiles Finale? Bully Boy, Michael Smith gegen Michael van Gerwen.
Stimmt, das war ja auch. Sag mal,
das war Dienstagabend.
Da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet, nee. Ja, natürlich.
Deshalb sehr schön, dass du Bunting jetzt noch bringst. Der Bully Boy entzaubert tatsächlich. Das haben wir beide übrigens falsch getippt. Wir haben beide gesagt, weil wir aber auch gesagt hatten, der Bully Boy kommt gar nicht ins Finale, weil wir uns natürlich gewünscht hatten, dass der Clemens.
Ja, klar, Gaga, entsteht. Das war ja am Abend. Das war auch, hast du recht. Und, weißt du, warum es mich so gefreut? Also einmal, finde ich der Bully Boy hochsympathisch. Man gönnt es ihm total.
Ja, und nach der Niederlage, wo er geheult hat letztes Jahr.
Und weißt du, wie sich die Dinge gleichen? Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf. Ich hatte noch total im Kopf, wie er da steht neben Peter Wright und dann mal kurz vom Oki weggeht und anfängt zu heulen, weil man einfach merkt, es übermannt ihn. Dann habe ich meinen Instagram-Text, meine WM-Zusammenfassung vom letzten Jahr nochmal gelesen. Da stand genau das Gleiche eigentlich drin. Michael Smith war damals der beste Spieler des Turniers, aber verliert es halt im Finale dann. Dieses Mal war für mich Michael van Gerwen der beste Spieler des Turniers, aber diesmal ist halt der Bully Boy in dem Moment, wo es zählt, in absolut, absolut irrer Form. Man kann es fast auf ein Leck zusammenfahren. Michael van Gerwen wirft 8 perfekte, lässt die Doppel-12 auf und dann schmettert ihm der Bully Boy die 9 perfekten um die Ohren. Das war
das beste Leck aller Zeiten im Dartsport. Das
unglaublich.
War, da habe ich hier auf der Couch gestanden. Das war so geil. Ja, das war, das Finale war hochklassig.
Und ehrlich gesagt, aber was auch ein Glück, dass Van Gerwen den auslässt, weil sonst, wir hätten es ja niemals gewusst, was der Bully Boy gemacht hätte.
Weil dann wäre Schleck ja rum gewesen.
So.
Ne? Also, ja, das war Irrsinn. Und interessant, dass die Nerven diesmal vielleicht ein bisschen Van Gerwen Streich gespielt haben, denn er hatte auch schon ein bisschen Double Trouble. Dass er vom Scoring immer zurückkommen kann, dass da beide Maschinen sind, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber in den ganz heißen Dingern, und das hätte ich eben nicht gedacht, deshalb habe ich auf Van Gerwen getippt, es wirkte fast so, als hätte er ein bisschen Nervenflattern. Ja. Und das kennt man von ihm, also in diesem Jahr zumindest nicht.
Das Krasse ist, glaube ich, er hat wirklich sehr an den, erinnert an den unbesiegbaren Van Gerwen 2017, der dann auch den WM-Titel gewonnen hat. Das Krasse ist halt, es kommt ja auch immer wieder in den Übertragungen rüber, er kann in diesem Set-Modus halt nicht so wegrennen und dich so demoralisieren. Also hätte er, Bully Boy war ja von Anfang an, ausgeglichen, aber irgendwie dieser Set-Modus scheint für ihn in Anführungszeichen nichts zu sein.
Also er ist schon dreimal Weltmeister geworden, ne?
Muss man auch sagen, nur der Typ, ganz ehrlich, so wie der sich selber quält und fordert, hat der nicht hart gesagt sogar mal im Kopf gehabt, ob er nicht vielleicht mal an Phil Taylor rankommt mit 13 WM-Titeln oder so.
Aber das wird angesichts der Entwicklung im Dartsport schwierig.
Unmöglich.
Da sind zu viele richtig gute, die nachkommen.
Ja.
Trotzdem muss ich vielleicht eins noch sagen, weil es ja auch, er polarisiert ja auch Michael Van Gerwen. Sein Verhalten direkt im Anschluss an die Niederlage, als auch später noch in den sozialen Netzwerken und in Interviews, wie er immer gesagt hat, ja, ich habe meine Schwächephasen gehabt im Finale, ich habe Chancen liegen lassen, aber lass uns nicht darüber reden, der Bully Boy hat es verdient, er hat klasse gespielt, ein würdiger Weltmeister. Das ist eben auch Michael Van Gerwen und das finde ich geil. Und dass er manchmal, hier das Spiel gegen Dimitri Vandenberg, ne, wo die Leute gesagt haben, er sei da immer schon hinten auf das rote Ding getreten und hätte vielleicht gestampft, das ist nicht Michael Van Gerwen, also stampfen nicht. Er ist eine Type, wir wollen immer Typen, er ist ein geiler Dartspieler und er kann zugeben, dass ein anderer besser war. Ja, was will ich denn mehr?
Ich finde auch, ich verstehe das gar nicht.
An dem reiben sich viele.
Ja, ich verstehe aber nicht, warum. Ich gucke mir einmal ein Leck von Gerwen Price an und denke mir, natürlich regst du die Leute
auf. Obwohl ich den Typen auch geil finde.
Ja, finde ich auch. Ja. Aber ich gucke mir, und jetzt übrigens auch, ich weiß nicht, ob du auch nach der Darts-WM, jetzt endlich, wo Corona einigermaßen überwunden ist, gibt es ja auch wieder Promi-Darts-WM. Ich weiß nicht, ob du da auch reingeguckt hast.
Das ist für mich so ein schwarzes Kapitel mit meinem eigenen Auftritt vor ein paar Jahren. Da gucke ich nie wieder rein.
Mich interessiert ja da, also ich finde das Event witzig, aber mich interessiert da auch immer wieder, wie sind denn diese Dartspieler dann ein paar Tage nach, also zum Beispiel Van Gerwen, könntest du es dem übel nehmen, wenn er mit relativ bescheidener Laune dort ankommt, wenn er weiß, verdammt der Axt.
Nee, aber so sind die ja eh nicht, das ist ja das Verrückte.
Null.
Die sind nicht so, ich habe die ja erlebt, ich habe ja Phil Taylor, Gerwen Price,
so.
Michael Van Gerwen. Und die Lisa war ja damals mit und die hat auch gesagt, wie geil sind die Typen denn drauf?
Und ich fand wieder Van Gerwen, wie der den irren Kevin Großkreuz, my new German friend, mein neuer deutscher Freund, wie der den abgefeiert hat, so das, ach, das dafür liebe ich diese Darts-Leute einfach. Ja. Das war,
ja. Also ich habe jetzt nichts gesehen von der Promi-Darts-WM, aber das ist ein Riesentyp, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Der Einzige, der nicht so viel Spaß bei der Promi-Darts-WM hatte in der Vergangenheit, war Max Hopp, aber das könnte daran gelegen haben, dass er mit mir spielen musste. Boah, hab ich da schlecht gespielt.
Ja, warst du da so? Ich erinnere mich
ehrlich gesagt. Da war ich wirklich schlecht. Weil
ich hab's geguckt.
Weißt du, man denkt sich da, ja, ich habe mal einen Leck ausgemacht oder so, dann aber ich, wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich hier oft stehe und die Dinger in die Triple 20 auch semmel, da habe ich, die Waschmaschine war allgegenwärtig, ja, die 5, die 1 und die 20, also das war ein erbärmlicher Auftritt.
Wer richtig gut war, war auch Kevin Großkreuz,
gesagt. Der hat immer über, was habe ich gelesen,
immer
der
hat immer über die 19 geworfen, ne? Und das richtig, richtig gut. Und dann hatte er halt noch irgendwie, Van Gerwen hilft dir da noch, keine Ahnung, der ist ja jetzt so oft schon da, hat er da irgendwie den Titel gewonnen. Das hat einfach sehr, sehr gut gepasst, hat Spaß gemacht.
Ja. Jetzt hätte ich fast gesagt, was machst du am Wochenende, aber da wir ja gemeinsam nach Katowice fliegen am Freitag,
könntest du das wissen,
relativ klar. Also nochmal der Hinweis. Ach so, hast du noch was?
Ein ganz wichtiges Thema. Oh ja, es ist schon ganz schön dunkel jetzt, weil wir heute so spät aufnehmen. Im Snooker.
Ah!
Das dürftest aber selbst du mitbekommen haben. Im Snooker tut sich leider sehr Bitteres und Abstruses. Es gibt einen Riesenskandal um, also noch ist ja nichts entschieden und verurteilt und so weiter, aber es sind viele Spieler erstmal aus dem Verkehr gezogen.
Alles Chinesen, oder?
Quasi alles Chinesen. Ich glaube auch.
Unter anderem die Nummer 9 der Welt.
Ja,
Wettskandal.
Ja, auch die ganz großen Chinesen gerade sind da quasi alle unter Beschuss, genau, weil Spielmanipulationen im Raum stehen. Und da die alle jetzt schon aus den Turnieren erstmal raus sind, also dass es sich komplett in Luft auflöst, ist so gut wie ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Ich finde, ich habe gelesen, was so Rolf Kalb dazu geschrieben hat. Ich finde, er hat das sehr gut eingeordnet.
Der Snooker-Kommentator, der Snooker-Papst in Deutschland.
Genau, genau, so. Der, also was du für den Basketball warst, ist Rolf Kalb für den Snooker, könnte man sagen. Ja, dass zum Beispiel strukturell es da einige Probleme gibt, weil man muss ja schon sagen, Snooker ist ein Sport der Insel. Und ab und an stößt da mal so einer rein. Nur in den letzten Jahren sind es halt echt einige Chinesen geworden, weil die Chinesen da gut spielen und sich für Snooker interessieren.
Was ja an sich okay ist.
Total, das hilft der Sportart
schlecht
ja
ist
sogar.
Nur, wenn die plötzlich eigenartige Niederlagen sammeln.
So. Und man muss halt schon sagen, Snooker ist halt für mein Gefühl, das ist das, was ich aus, ich gucke seit so vielen Jahren Snooker. Snooker ist ja ein Sport, der sich fast schon, ja, anbietet dafür, ehrlich gesagt. Weil, was willst du jemandem vorwerfen, also in der Lage, mal einen Break von 60, 70 Punkten zu machen und einen Frame auszumachen, das können die quasi alle. Es sind aber auch alle mal in der Lage, ganz einfache Bälle zu verschießen, wo du dir an den Kopf fasst und denkst, wie kann das denn einem Profi passieren? So, deswegen schon mal ein Sport, wo es, glaube ich, sau schwer ist, das ohne, also rein, du guckst dir das Spiel an. Es gibt ja teilweise Tennisspiele, die man sich im Nachhinein angeguckt hat und sich gesagt hat, ja, Alter, okay, dass wir da, also das muss ja Spielmanipulation sein, weil so drischt ja keiner, der Tennis spielen kann, am Ball vorbei. Beim Snooker, was willst du den Leuten vorwerfen, ehrlich gesagt? Vor allem teilweise, du kannst ja auch nur auf einzelne Frames wetten und so, ne? Ja, und dann verschießt der halt mal zwei Bälle knapp. So, das ist im Snooker sauschwer nachzuvollziehen. Draufkommen tut man ja dann eh immer über, gar nicht, indem man sich Spiele anguckt. Ich wollte nur mal erklären, warum ich es im Snooker relativ logisch finde, dass es schwer ist, so jemandem aufgrund des Spiels gleich auf die Schliche zu kommen. Du kannst dann ja nur drauf kommen, wenn du siehst, sind das ungewöhnliche Ergebnisse, wo wurde viel Geld drauf gewettet. Und das Außergewöhnliche, hast du schon gesagt, es sind alles Chinesen. Rolf Kalb hat das ganz gut erklärt. Das Problem ist, die kommen auf die Tour, die fast ausschließlich in Europa gespielt wird, sind dann erstmal relativ alleine, sind in sehr engen Netzwerken untereinander. Und je kleiner und exklusiver ein Netzwerk ist, desto schneller verstrickst du dich vielleicht auch in irgendwelche Netzwerke, wo ganz miese Leute reinkommen und dich dann halt dementsprechend beeinflussen. So kam das, stand jetzt scheinbar alles zusammen und ist eine Katastrophe für den Sport, weil dadurch ist diese Öffnung in, es gibt noch Neil Robertson in Australien, aber diese Öffnung in einen Sport, der irgendwie auch so ein bisschen global interessiert, ist damit natürlich in Hardcore-Gefahr, weil, das weißt du auch, Buschi, wenn sowas mal im Raum steht, ja, die Chinesen, die betrügen doch alle, kriegt die Scheiße erstmal wieder aus den Köpfen raus. So. Und das wird, oh Gott, ich weiß noch gar nicht, was das wird, aber das wird ein schwerer Gang, den Snooker in China wieder so hinzukriegen, dass man da vorurteilsfrei rangeht. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, wie sich das weiterentwickelt. Hart gesagt auch, wann kommt denn eine Generation an Spielern nach, denen man gar keine Nähe zu diesem bisherigen Netzwerk unterstellt. Wann dürfen die Spieler wieder spielen, die jetzt gesperrt wurden? Oder bleiben da einige lebenslang gesperrt? Das wird alles, also das wird krass. Ich werde es beobachten und ist ganz schlecht für den Sport. Ganz, ganz katastrophal schlecht, was da passiert. Du möchtest nichts dazu
nee, da
sagen.
Kann, ne? Was soll ich dazu sagen? War jetzt nie mein Sport. Aber ist natürlich immer bitter, wenn so ein Mist hochkocht. Haben wir in anderen Sportarten, du hast Tennis angesprochen, auch schon gehabt. Im Fußball gab es auch immer mal Vermutungen. Schwierige Geschichte, aber ganz sicher blöd für den Snookersport, denn das ist jetzt, die ganze Geschichte ist in den Grundfesten erschüttert, das muss man einfach sagen.
Total.
Und das gönne ich keiner Sportart, auch wenn ich vom Snooker so viel Ahnung habe wie du vom Handball. Ich freue mich echt auf Freitag.
Da wirst du so viel abbekommen, sage ich dir. Ich kann ja dann auch mal, ist ja nicht mein Naturell. Mal den, wenn ich dann mal so großkotzig wäre wie du, macht aber auch keinen Sinn, oder? Dass ich hier auf einmal den Lehrmeister raushängen lasse.
Macht ja gar keinen Sinn. Also, wie willst du das auch irgendwie rechtfertigen?
Nee, geht nicht.
Das wird sich ja spätestens am Freitag um 21 Uhr schon wieder entschieden haben, wer wirklich Ahnung von der Sportart hat.
Ich muss noch abschließend eins sagen, ne? Rückmeldung habe ich gestern, glaube ich, bekommen von für dich, dem, glaube ich, neuen aufgehenden Stern am Moderatorinnenhimmel, Jana Woznica. Ich bin ja ab und an im
Austausch. Ich fand die einfach bei der Darts-WM gut.
Ja, und ich muss jetzt nochmal sagen, weil sie hat mir geschrieben, jetzt kann ich es ja gar nicht mehr sagen, was genau, also, aber im Sinne
von. Das solltest du vielleicht auch nicht öffentlich machen, nein, in eure WhatsApp-Konversation. Moment, das macht man auch nicht öffentlich.
Sie hat mir einen Screenshot geschickt, dass sie die letzte Folge namens Wir sind Darts gehört hat und gesagt hat, ey, vielen Dank. Und dann hat sie nochmal geschrieben, wobei eigentlich nur Danke an Buschi. Vielleicht habe ich das gar nicht so, weil ich sie ehrlich gesagt persönlich geschrieben habe. Mir ging das genauso wie dir. Sie hat dann nur geschrieben, ja, du hast eigentlich nur Elmar über den grünen Klee gelobt. Ich fand den Job, den Jana da gemacht hat, absolut überragend, falls das bisher auch nicht, also mir ging es wie dir. Total geile Geschichten ausgegraben, total nah dran, aber auch nie dieses Ding von, ich mache jetzt meine Show, sondern ach, einfach nett und cool und die Spieler in den Mittelpunkt stellen und ich hatte so das Gefühl, vielleicht habe ich das nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht. Meine Lieblingsszene,
es ist eh nicht deine große Stärke, dass du andere lobst. Meist hast du ja mit dir selbst zu tun.
Ehrlich gesagt, vielleicht ist das ja wirklich so. Und,
ja, natürlich
wobei,
ist das
bei
so.
Bei Elmar habe ich es ja auch geschafft und jetzt wollte ich nur noch mal sagen, das ist Jana, falls du das auch hörst, du hast einen überragenden Job gemacht im Elli Pelli. Ich hab's mal, weiß sie aber auch, ich hab's eher auch geschrieben. Ich habe auch vor Berichterstattung habe ich alles bei Sport 1 geguckt, weil mich das komplett abgeholt hat. So.
Gut.
Ja, was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, noch eins mache ich doch noch die Woche, bevor es dann nach Polen geht. Ich bin jetzt morgen und übermorgen in Ruhpolding. Ich muss mich ja jetzt mal wintersporttechnisch weiterbilden und werde mir dort Biathlon angucken. Ja, das kommt ehrlich gesagt so. Auf Einladung der HBL und der DKB. Wir arbeiten weiter am HPI, diesem Handball-Statistik-Index da, Handball-Performance-Index. Da geht es in die dritte Runde. Da durfte ich ja netterweise so ein bisschen die Medienperspektive immer einbringen. Jetzt ist Runde Nummer 3 und ich finde es mega geil, dass sie das, weil die DKB ja auch voll im Biathlon drin ist, nach Ruhpolding gelegt haben. Und jetzt kommen wir da zum Workshop zusammen, morgen und übermorgen, und gucken dann als Highlight auch noch dort Biathlon
an. Die Rennen finden statt, habe ich gelesen. Das ist ja eigentlich undenkbar, wenn wir rausgucken, wenn wir das Thermometer anschauen, ist ja eigentlich, ich tue mich ja so ein bisschen schwer mit Wintersport im Moment.
Es sind schon abstruse Bilder,
ja,
ne?
Ja, es ist
ganz kleine weiße Loipen.
Was haben wir über Energie und so diskutiert in den vergangenen Wochen und Monaten? Auf der anderen Seite, ich habe ja immer auch Verständnis, ja, willst du den Alpinen, willst du den Nordischen, willst du den Biathleten jetzt sagen, ihr macht gar nichts mehr? Das wird eh noch eine Diskussion, die uns in den nächsten 10 bis 15 Jahren beschäftigt. Wie geht das alles?
Ich glaube, die Frage vor allem wird, also machst du es gar nicht mehr? Ich hoffe mal, dass wir zumindest das zu Lebzeiten nicht erleben, dass es irgendwann so gar keinen Schnee mehr zumindest in Europa gibt. Die Frage wird wahrscheinlich sein, wo findet es statt? Ne?
Ja, pass auf, ich kann dir das ganz gut, also das ist ja eine Diskussion, die führen ja übrigens Liftbetreiber, Hoteliers etc. in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Südtirol schon lange. Also ich war ja noch vor Weihnachten Skifahren, in einem Skigebiet, Obertauern, das hoch liegt. Da liegt der Ort auf knapp 1700 Meter, so. Wir haben eine Winterlandschaft gehabt, wir haben Wintertemperaturen gehabt, wir haben auch abseits der Piste alles weiß gehabt, wir haben traumhafte Schneeverhältnisse gehabt, super. Und ich habe noch so, als wir abgefahren sind, kurz vor Weihnachten, da hat es bis in den Ort runter, also im Grunde ja rauf, auf 1700 Meter geregnet, habe ich schon gesagt, boah, also ob die Weihnachts- und Neujahrsurlauber hier noch viel Spaß haben, da bin ich mal gespannt, wenn das so weitergeht mit den Temperaturen, da kannst du auch keinen Schnee machen, macht gar keinen Sinn, so. Und da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir Anfang, jetzt sind wir bald Mitte Januar darüber reden, dass du überall überhaupt keinen Schnee mehr siehst. Das sind ja abstruse Bilder. Und jetzt können wir ja mal, nein, das lassen wir jetzt, weil dann machen wir noch eine halbe Stunde. Also jetzt in Schweizer Skigebieten Schnee per Hubschrauber zu Pisten gekarrt wird, abgeladen wird, um noch ein Schneeband zu haben für den Skitourismus. Da hört mein Verständnis auf. Aber das wird, glaube ich, eine Geschichte, die wird die Wintersportler und ich fürchte, alle Menschen intensivst beschäftigen in den nächsten Jahren. Was passiert da tatsächlich mit dem Klima?
Für mich ist das aber ehrlich gesagt auch ein Riesenunterschied, ob du sagst, und ich bin selber, weißt du, ich bin mein Leben lang Ski gefahren, aber für mich ja, ist das auch so.
Das müsstest du mir erstmal nochmal irgendwann zeigen. Ich weiß vom Hören sagen.
Ich will dich
ja irgendwann mal auf den Brettern sehen, ja. Wenn denn nochmal Schnee fällt.
Aber ich sag dir ehrlich, wenn das irgendwann nicht mehr mit in einem vernünftigen Maße geht, sage ich mal, dass ich merke, es ist alles nur beschneit oder ich übertreibe jetzt mal in die Rocky Mountains fliegen, um Skifahren zu können, dann wird es das für mich nicht mehr geben.
Nee, macht ja auch keinen Sinn.
So, für mich ist das aber nochmal eine ganz andere Sache und vielleicht stirbt es dann über Jahrhunderte leider doch aus, was ich dem Wintersport null wünsche, weil auch einfach immer weniger kleine Kinder mal ganz natürlich daran geführt werden können. Aber für mich ist das schon nochmal ein Riesenunterschied, ob du zur Bespaßung von Leuten und aber dann kann man wieder über die gesundheitlichen positiven Aspekte reden von Sport allgemein, wenn die Leute eben vor allem Wintersport machen, aber für mich ist schon ein Riesenunterschied, wollen die Leute aus Spaß Skifahren und du musst für Millionen Menschen Pisten präparieren oder geht's um den Sport von ein paar Einzelnen, also zum Beispiel, es kostet ja auch unfassbar Energie, ein Fußballstadion zu betreiben, eine Handballhalle zu betreiben. Die Formel 1 fliegt um die ganze Welt und so weiter. Ne? Deswegen, ich würde das schon nochmal schwer, auch wenn die Bilder abstrus sind, ich würde einen Riesenunterschied machen, ob das ein Hobby ist, wo du für hunderttausende Pisten beschneien musst oder ob ein paar wenige weiter ihrem Sport nachgehen.
Ist auch eine schwierige Diskussion, wenn man dann sagt, des Sports wegen für die Profis in Anführungsstrichen machen wir das. Aber der Otto-Normalverbraucher hat sich bitte einzuschränken. Das ist eine schwierige.
Ich verstehe deine
Sichtweise. Ist, glaube ich, nur eine ganz schwierige Diskussion. Aber am Ende wird der Planet uns übrigens vorgeben, was da noch funktioniert.
Genau.
Das wird leider eine bittere Erkenntnis werden, da bin ich mir ziemlich sicher. So.
Ja. Und dann Freitag geht's nach Polen. Und Freitagabend melden wir uns mit der ersten Sonderfolge nach dem Spiel Deutschland gegen Katar.
Ja. Deutschland mit 8.
Oh, da muss ich ja jetzt, also das 8 ist das Over-Under. Dann sage ich Deutschland mit 10, weil ich gnadenloser Optimist bin.
Darauf eine brühpolnische. Wir hören uns.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals. War das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.